Hier spricht Dr. Hugh Kolber vom Raumschiff Discovery heute beim Discovery Panel mit Andreas und Sebastian. Herzlich willkommen an Bord.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Zu sagen, ne?
Oh, das klingt total schön.
Was? Meine Stimme meinst du?
Deine Stimme, ja. Ich meinte aber auch dieses Intro.
Das ist total schön, ja.
Ja.
Ich find's auch.
Benutzt ihr das jetzt nie wieder?
Nee, das ist das Problem.
Oh. Genau.
War das heute eines der letzten Male?
Vielleicht war das letzte Mal, ich bin mir nicht sicher.
Wir haben im Mai schon gedacht, dass es vielleicht das letzte Mal gewesen wäre.
Bei Star Trek gibt es ja nie ein letztes Mal.
Das stimmt. Hm.
Aber ich mach's trotzdem mal irgendwie offiziell. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Es ist eine Sonderfolge des Discovery Panels und auf dem Panel heute
Andreas Dohm
und Sebastian Sonntag und Benjamin Stöwe. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Oh, ist voll toll, euch dabei zuzugucken. Ich glaube, ganz oft gehört hat, ja, so live hier mit euch am Tisch zu sitzen.
Ist das erste Mal, glaube ich, ne? Wir haben schon mal gepodcastet miteinander.
Aber wir haben schon mal gepodcastet vor 7 Jahren mutmaßlich.
Ja, ich glaube auch.
Genau,
ja.
Wir haben uns noch nie dabei in die Augen gucken können. Es hat was sehr Intimes, auch dadurch, dass wir heute ja das nicht aufzeichnen auf Video, sondern das wirklich was Einmaliges auch
ist. Das ist ein Podcast.
Hier. Zwischen uns 6 Augen hier.
Ja. Ja. Das Schön. Wird so nie wieder entstehen.
Nee.
Ja.
Alles, was hier gesagt wird, wird nie wieder so gesendet, das ist auch Quatsch.
Benjamin Stöwe,
ja,
ist Synchronsprecher. So. Warum sagst du eigentlich ja?
Wieso nicht?
Ja, das klang wirklich so.
Und hat, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, Hugh Kolber gesprochen bei Star Trek Discovery. Star Trek Discovery wird heute unser Thema sein. Ihr kennt ihn aber vielleicht auch aus vielen anderen Gelegenheiten. Er ist ein wunderbarer Redner. Auf Bühnen sieht man dich immer mal wieder auch zu Star Trek enthusiastisch sprechen, da höre ich dir sehr gerne zu. Ihr kennt ihn möglicherweise aus dem Fernsehen, da geht's weniger um Star Trek, aber mehr ums Wetter und meistens frühmorgens oder mittags. Zweites deutsches Fernsehen. Schalten Sie ein. Mit dem zweiten sieht man besser. Gibt's den Spruch noch?
Ja, den gibt's noch und ansonsten können wir den auch jederzeit kultivieren, weil er hat ja Gültigkeit, gerade für uns Star Trek Fans. Ich bin immer wirklich froh, beim ZDF arbeiten zu dürfen, immerhin ja dem Sender, der Raumschiff Enterprise nach Deutschland geholt hat.
Das finde
ich wirklich irgendwie cool, dass das, was ich so ein bisschen beruflich machen darf, auch dann am Ende vollendet wird durch das Sendelogo des zweiten deutschen Fernsehens. Und zurückzudenken nach 1972, als die Menschen Raumschiff Enterprise zum ersten Mal hierzulande gesehen haben und jetzt bin ich da auch irgendwie auf diesem Schirm oder einem ähnlichen. Erfüllt mich mit etwas Freude.
Ich habe davor gesessen, also damals auch heute.
Wirklich?
Weil wir senden immer zur gleichen Zeit.
1972.
Warst also nicht 1972, sondern
72 ich war, nicht, ne?
72 nicht, aber als das ZDF, das wäre schön gewesen, ne? Als das ZDF The Next Generation ausgestrahlt hat.
Ja, da war ich auch dabei.
Ja, das war schön.
Ich war nicht dabei, aber
du bist ja heute dabei. Man kann nicht alles haben, ja.
Das ist wunderschön,
wirklich. Ja.
Und ich wollte gerade schon eben anfangen und dir sofort die Frage stellen, wann war das denn mit dieser Star Trek Erstausstrahlung, weil ich weiß, dass du alle Star Trek Fakten sofort irgendwie aus der Lameng, quasi aus deinem Hinterkopf sofort raushauen kannst. Das ist überhaupt kein Problem.
Und das war am 27. Mai 72 und Next Generation war September 90 und das war wirklich eine irre Zeit, ne? Und man muss sich da noch mal an den ZDF Nachmittag denken, an dem es ja die Simpsons gab, Alf gab
und Alf.
Star Trek The Next Generation. Also die waren richtig cool drauf.
Ja.
Das, was mich, kurzer Einschub, immer irre gemacht hat bei Star Trek, die haben zwischendurch Herrn Laffer, meine ich, kochen lassen. Und das war ein bisschen fürchterlich. Die haben eine halbe Stunde Next Generation gezeigt, dann hat irgendwie 20 Minuten Johann Laffer gekocht.
Da kann ich
und
mich nicht
dann ging es weiter.
Das ist ja fürchterlich.
Ja.
Ist ja Qual. Ja.
Aber ich habe es geschafft, Laffer, aber dass ich meine ganze Familie gezwungen habe, im Prinzip 1,5 Stunden ZDF zu gucken.
Hast du kochen gelernt in der Zeit?
Dieser Kochsendung, naja, andere Dinge getan. Aber es lief Laffer, weil ich wollte ja nie den Anschluss verpassen.
Ja, klar, ist ja logisch. Aber da sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema. Du hast es gerade schon so schön formuliert, weil das hat sich so mit dir in deinem Leben hat sich Star Trek so ein Stück weit verflochten. Also nicht nur privat, sondern eben auch beruflich. Also im ZDF tust du alles dafür, dass Star Trek auch dann auf den Bildschirm erscheint, jetzt wo es nicht mehr ausgestrahlt wird. Ne? Also ich sehe dich dann auch immer mal wieder mit Star Trek-esken T-Shirts oder Pullis im Fernsehen. Also das darfst du auch, das kannst du einfach so. Also da sagt ja keiner so, Oh, mein Benjamin ist schon wieder so ein Star Trek-Ding.
Naja, wenn das, wenn du das siehst und wenn das alle anderen sehen, dann ist es ja meist schon zu spät. Wenn auch früh am Morgen. Und dann denkt man, ja gut, dann.
Ich finde das gut. Ich freue mich da immer sehr, wirklich.
Wenn nicht dort, ne? Ja, absolut. Also deshalb, da muss man auch so ein bisschen die Geschichte dieses Senders und der mutigen Redakteurinnen und Redakteure würdigen, die das sowohl in den 70ern als auch in den 90ern eingekauft haben und hier ja am Ende auch so populär gemacht haben.
Und heute noch dulden.
Ja.
Und manchmal bringst du die ModeratorInnen des Morgenmagazins sogar dazu, auch etwas Star Trek-eskes anzuziehen, habe ich gesehen. Die haben zum Beispiel mal so einen Pulli getragen.
Und das sah toll aus, ne? Ja. Ich habe das neulich mal...
Hat das mit Geld zu tun, oder?
Also das lag natürlich vor allem an den Pullovern, aber es sind auch sehr, sehr gut aussehende Mitmoderierende, die da tätig sind. Ansonsten muss man sagen, beim Fernsehen hängt ja vieles vom Licht ab. Und dieses Studio, aus dem wir senden, das ist unter einem Scheinwerferhimmel mit 110 Scheinwerfern. Da ist also bestes Licht auch früh am Morgen.
Ja.
Und es sieht sowieso, finde ich, durch diese Anordnung gerade im Frühprogramm dieser drei Stühle, die dort stehen, so ein bisschen aus, auch in dieser Kombination aus Licht und Holzoptik und großen Schirmen, so ein bisschen aus wie eine Brücke und wie die Anordnung eben eines Captains oder zumindest dieser Kommando-Crew aus erstem Offizier und Counselor oder welches Trio auch immer da sitzt. Und da muss man ja gar nicht über die Rollenverteilung sprechen. Aber allein die Optik von drei Leuten in diesen Uniform-Pullovern, wie toll. Ja. Und wie tolle Kolleginnen und Kollegen, die das mitmachen.
Auf jeden Fall.
Und wer wärst du am liebsten, wenn du jetzt irgendwie in diesem Triumvirat eine Rolle spielen dürftest?
Wirklich?
Ich bin sehr froh. Ich glaube, auf dem Bild, was es gibt, habe ich einen blauen Pullover an. Ja. Und das passt am Ende ja auch sehr gut dann im Schluss zu Discovery und dem Doktor. Und damit bin ich sehr, sehr glücklich.
Und auch zur Meteorologie.
Und auch zur Meteorologie, richtig. Hm.
Full Circle.
Ich hole euch mal gerade rein. Das Gute an Podcast ist ja, es gibt Überschriften. Ihr habt wahrscheinlich, bevor ihr diesen Podcast eingeschaltet habt, gesehen, worum es geht. Ich habe es nämlich noch nicht gesagt, glaube ich. Und es hat noch niemand so richtig gesagt. Also es geht natürlich einmal darum, dass wir dich hier feiern wollen, dass du hier live und in Farbe an Bord bist. Ja. Aber es hat auch einen inhaltlichen Grund.
Richtig, genau. Wir können da nämlich andocken zu dem, was Benjamin eben erzählt hat. Denn was ist 52 Jahre und 2 Tage nach der Erstausstrahlung von Star Trek in Deutschland passiert?
Du bist geboren worden.
52 Jahre und zwei, nein. 52 Jahre und 2 Tage. Am 29. Mai 2024.
Ich habe eine Idee. Eigentlich, aber du bist ja hier die Datenmaschine, ne?
Ich habe auch eine Idee.
Okay.
Aber
soll man synchron sagen?
Wer sagt es jetzt zuerst? Es fängt wahrscheinlich mit D an und hört mit Discovery Finale auf.
Das ist richtig.
Ja. Ach so, ich habe an den Geburtstag meiner Mutter gedacht.
Ah, ja. Auch sehr schön.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, war im Juni.
Nachträglich.
Ja. Und natürlich unser schönes Event, was wir, das war auch so ein bisschen Selbsthilfegruppe am Ende. Ne? Wir haben die letzte Folge live besprochen und haben versprochen bei dieser Gelegenheit, dass wir uns Discovery nochmal vornehmen und dass wir nochmal draufschauen, wenn es so ein bisschen sich gesetzt hat. Ne? So wie so ein junger Wein, den man erstmal zumindest ein paar Wochen liegen lässt, bevor man ihn dann nochmal testet und nochmal zurückschaut, wie das denn war mit diesen 5 Staffeln Discovery und wer könnte da ein besserer Gesprächspartner sein als jemand, der quasi Teil des Ganzen gewesen ist. Ja, wir haben auch so Nico Martin Green mit an Bord.
Aber die ist heute heiser.
Genau. Wir müssen
sitzt hier mit einem Tee.
Ja, die gibt's.
Ab und zu Nico.
Könnt ihr in den Untertiteln lesen, was sie sagt. Ach, schön, ja. Ja, zurückschauen auf diese Serie. Es ist gar nicht so einfach irgendwie, weil es der doch verschiedene Phasen, auch verschiedene emotionale Zustände gegeben hat. Also zumindest bei uns weiß ich das, während wir diese Serie besprochen haben. Es war so ein bisschen eine Achterbahnfahrt. Und wenn ich so an den Anfang zurückdenke, dann ist es schon bei mir relativ hoch gestartet. Wir sprechen übrigens auch darüber, das könnt ihr wahrscheinlich auch schon lesen in der Überschrift möglicherweise, weil wir einen Blick werfen auf die DVD bzw. Blu-ray-Box mit Discovery und der kompletten Season, die es zu kaufen gibt. Seit dem 10. Oktober im Handel erhältlich. Da schauen wir gleich auch mal rein. Und deswegen habe ich auch nochmal in die Serie jetzt reingeschaut und gerade so diese ersten Minuten, ja, Battle at the Binary Stars, Vulcan Hello war die erste, ne? Diese Doppelfrage, aber die ersten Minuten, wo Sonique Martin Green und hier Dings,
na? Hm? Michelle
Yeoh auf durch den Sand laufen auf diesem fremden Planeten. Ich habe da wirklich gedacht, da kommt jetzt so richtig Großes auf uns zu.
Es fing doch sogar an mit dem Klingonen.
Es fing an mit dem Klingonen, ja, genau, mit dem Skandal.
Klingon macht doch.
Ja.
Aber und diesem Satz, wir kommen in Frieden.
Genau, ja.
Was für eine schöne Umkehr.
Total.
Also, dass er sagt, ne, wir wollen gegen die vorgehen, die ihren Gruß eben so formulieren und den aber gar nicht so meinen.
Und mit diesem cineastischen Zoom, ne, das ist ja, war ja auch, also es war auch bildlich großes Kino im wahrsten Sinne des Wortes. Kannst du dich noch daran erinnern, was du gefühlt hast, als du das zuerst gesehen hast? Das hast du wahrscheinlich ja irgendwie anders gesehen als wir, weil du ja, oder hast du dann am Anfang nur die Szenen gesehen, die du gesprochen hast auch?
Also wir haben das in Teilen uns angeguckt und mir wurde über die Termine, die wir synchronisiert haben, immer mal, wenn noch Zeit war, auch was gezeigt aus den Passagen, in denen der Doktor jetzt nicht direkt beteiligt war. Und dazu gehörte der Anfang, dazu gehörte auch der Vorspann. Mhm. Und das war schon, also das waren beides sehr besondere Momente, auch wenn das da ja entsättigte und Wasserzeichen geprägte Bilder waren. Aber zum ersten Mal eben 2017 auch die Musik, die Titelmusik einer neuen Star Trek Serie zu hören, vor allen anderen oder vor vielen anderen. Das war schon ein irrer Moment und da merkt man, okay, hier beginnt wirklich was ganz Neues und es hat einen ganz eigenen Vibe, eine ganz eigene Textur und eben auch einen ganz eigenen Sound und das war so ein besonderer Moment dann schon, der es auch schwer gemacht hat, jetzt noch über Wochen in eben diesem 24. September war es, glaube ich, damals entgegenzufiebern 2017, als das dann für alle lief, ja immer unter der Maßgabe eben auch nicht drüber sprechen zu dürfen. Ja. Zumal mit wem hätte man sich auch unterhalten sollen. Es hatte ja auch noch keiner der Menschen, mit denen ich das da sowieso besprechen konnte und musste, gesehen. Und das war schon was Besonderes und ist es ja am Ende auch in der Konstellation, in der wir hier zusammenkommen, euch gab's ja auch nicht bis zum Start von Discovery. Ne? Ja, ist schon
eine Woche vorher angefangen.
Und dementsprechend zwei Wochen vorher überlegt, dass es eine gute Idee wäre anzufangen, genau.
Und jetzt sind 7 Jahre rum.
Ja.
Gab's denn unter den Synchronsprecherkolleginnen irgendwelche Leute, die was mit Star Trek anfangen konnten?
Also es gibt in diesem Synchronkosmos gibt's ja so ein paar große Leuchttürme, die alle irgendwie geprägt haben und das sind meist sehr lange laufende, sehr große Produktionen und alle kennen und waren oder wollen irgendwie dabei sein, mal bei James Bond, bei Star Wars, bei Herr der Ringe. Das sind so die großen Franchises, die, glaube ich, wenn man da beruflich arbeitet, auch deshalb reizvoll sind, weil sie eben über Jahre oder Jahrzehnte produziert worden sind und am Ende sehr viele tolle Stimmen, sehr viele tolle Talente vereinen. Und da gehört Star Trek eben dazu. Ne? Wir haben es gerade gesagt, das wird seit 1972 hier bearbeitet und existiert seit 60 Jahren jetzt und von daher haben vielleicht nicht alle eine innige Beziehung dazu, aber doch eine Beziehung und man weiß so ein bisschen, worauf man sich da einlässt. Und an meinem ersten Synchrontag war ich ja direkt dran vor Ariane Borbach, die Star Trek Fans, die das auf Deutsch gucken, sehr im Ohr ist als Belana Torres. Mhm. Und zumindest sie hat natürlich eine Beziehung dazu und weiß auch um die Begeisterung und um all die Nerdigkeit, die mit unserem Franchise einhergeht. Und da war auch schon klar, man hat sie natürlich sehr als Belana Torres im Ohr, aber sie ist eben auch die Stammsprecherin von Michelle Yeoh gewesen. Mhm. Ne? Und da in der Abwägung auch zu sagen, wie entscheidet man jetzt? Besetzt man das um und bricht damit einer etablierten Kontinuität? Oder sagt man, Michelle Yeoh wie auch Ariane Borbach sind ja Schauspielerinnen.
Ja.
Und wir alle lassen uns ein auf eine neu interpretierte Rolle und die Imperatorin oder auch Captain Georgiou klingt ja anders als Belana Torres, auch deshalb, weil zwischen den Aufnahmen 20 oder 30 Jahre liegen. Und von daher war allein schon ja der Blick auf diese Dispo für mich als Star Trek-Fan einer, der zeigte, da sind sowohl Star Trek-affine Menschen dabei, als auch natürlich ganz viele Fans, weil es eben was Besonderes ist in dieser Langlebigkeit.
Aber damit machst du ja eine Geschichte auf, die ich als Außensteher schon irgendwie berührend finde, dass du als Star Trek Fan, also du bist ja wirklich hingekommen als jemand, der schon lange Star Trek Fan gewesen ist, dann eine Rolle in einer Star Trek Serie und dann nach so einer langen Zeit, also für uns alle in einer wichtigen Star Trek Serie, egal wie sie geworden wäre oder, ne, also sie war halt da, es war was Neues, nach so langer Zeit war was Neues im Fernsehen und du durftest mitmachen. Wie hast du das überhaupt emotional verarbeiten können?
Ich verarbeite das, glaube ich, bis heute. Das ist ja an jedem Tag begleitet mich das ja auf die eine oder andere und sehr schöne Weise. Nicht in der Form, dass wann immer ich den Mund aufmache, denke, das ist jetzt Dr. Kolber, der spricht. Aber es läuft irgendwo oder es melden sich Menschen und so wie wir jetzt hier eben zusammensitzen und es ohne diese Serie wahrscheinlich nicht hätten, so haben die Figuren dieser Serie und die Geschichten dieser Serie ja ganz viele Menschen erreicht, die auf sehr unterschiedliche Weise da ihre Dinge herausziehen, auf verschiedene Sachen achten. Und das ist schon toll zu sehen, dass das wirklich ganz oft Menschen auch mir am Ende schreiben und seien es Sprachnachrichten, ne, um einfach irgendeine Verbindung, um eine Verbindung zu dieser Serie in Form zum Beispiel von so einer Sprachnachricht bitten. Und das ist dann jedes Mal eine große Freude und am Ende ja auch so eine Auseinandersetzung mit der Figur, zumindest kurz zu überlegen, wie würde Dr. Kolber das jetzt machen? Und das ist schon irgendwie so ein Geschenk, natürlich, diese Figur, wenn auch nur in der deutschen Fassung da doch irgendwie jetzt weiter begleiten zu dürfen, auch über das Ende der Serie hinaus. Und ich habe jetzt, Grüße, das passiert öfter, aber neulich auch zur Hochzeit und so. Und ich meine, das ist schon cool, ne? Da ja. Merkt man, dass das hat schon einen Einschlag über diese Folgen, weit über diese Folgen hinaus.
Wir sind ja öfter auf so Conventions und sowas und dann erzählen Schauspielende oft, dass sie erst nach Jahren übrigens realisieren, wo sie sich da gerade quasi eingekauft haben, in dem Moment, wo sie tatsächlich Schauspielende von des Star Trek Kosmos werden und dann irgendwann, keine Ahnung, 10 Jahre später immer noch zu Conventions eingeladen werden, obwohl sie, keine Ahnung, den dritten Klingonen von links gespielt haben. Und dann freuen sich einfach unglaublich viele Leute, dass die Menschen da sind und dass irgendwie dieses Fandom diese Leute dann auch wieder abfeiert. Hast du das auch realisiert, dass du tatsächlich Teil von Star Trek geworden bist, dass du ja vielleicht auch noch weiter Teil von Star Trek bleibst, wenn jetzt Hugh Culber eventuell auch mal zumindest Gastauftritte bei Starfleet Academy haben könnte zum Beispiel?
Ja, also ich weiß nicht, wie man das realisieren kann. Also es passiert ja einfach und das war am Anfang wirklich überwältigend. Ich habe die Geschichte ja schon öfter erzählt. Ich kam dahin, ohne zu wissen, wofür ich besetzt worden bin, sondern hatte im Kalender nur einen Termin für, das wusste ich, Star Trek, wenn auch unter dem Tarntitel. Und dann dorthin zu kommen und wie erwähnt auf diesen Fahrplan für die Synchronarbeiten zu blicken und dann meinen Namen zu sehen und ihn dann eben vor dem Namen der Rolle, vor dem Namen dieser Figur zu sehen und ja zu wissen durch diese monatelangen Ankündigungen und alle sind begrüßt worden, Wilson Cruz ist begrüßt worden als Hugh Culber, da gab es diese sehr schicken Schwarz-Weiß-Fotos und immer einzelne Artikel und das ging ja wirklich 2017 das ganze Jahr durch. Beginnt Ende 2016. Also ich saß da sehr gut informiert, aber eben auch genauso überwältigt und überrascht. Mhm. Und das war ein irrer Moment, wo ich dann ja damals auch gesagt habe, das könnt ihr doch ehrlicherweise nicht machen. Also das ist, da kam der Regisseur dann irgendwie raus und sagte, ja Benjamin, Mensch, du hast ja gesagt, du interessierst dich irgendwie dafür. Guck mal, wir haben jetzt hier geguckt, das ist eine Rolle, die ist am Anfang ein bisschen kleiner, das wird dann größer. Wie sich das alles entwickelt, hat er in dem Moment auch noch nicht eröffnet. Mir aber kurz erzählt, wer das ist, worum es geht und wo diese Serie spielt. Und ich saß dem ja schweigend gegenüber, mehr aus eben Überwältigung als jetzt aus Respekt und dachte, ich weiß doch alles, was du mir erzählst. Und dann steht man da plötzlich eben in diesem Synchronstudio, auch in diesem Gefühl, wie du das gerade beschrieben hast, Sebastian, nach 12 Jahren wieder eine neue Star Trek Serie zu sehen. Und dann guckt man da auf diesen Monitor und das sieht alles so toll aus. Das sieht alles so schick aus. Das sieht alles irgendwie sehr neu, aber doch auf eine gewisse Weise auch vertraut aus. Und dann merkt man plötzlich, okay, ich bin ja gar nicht hier, um mir das anzugucken, sondern wir haben ja die Dispo Ferretis, einen sehr straffen Zeitplan und müssen uns da jetzt irgendwie durcharbeiten. Auch in einer für jeden Fan natürlich viel zu hohen Geschwindigkeit, weil man will das ja erstmal angucken und Fans, wie wir sind, wir können ja auch große Freude empfinden beim Betrachten eines Standbildes.
Absolut.
Und dann fängt dieser Take plötzlich an, sich zu bewegen und Wilson Cruz spricht und dann gucke ich ins Dialogbuch und da steht der deutsche Text und dann guckt man wieder drauf mit dem Text im Kopf und plötzlich ist es synchron und der spricht Deutsch und der tut das mit meiner Stimme. Wie soll man denn von so einem Moment nicht überwältigt sein? Also das ist einfach viel zu viel erwartet für jemanden, dem das so viel bedeutet wie uns oder in dem Fall mir. Hm. Und ich konnte das dann auch nicht und musste, und das ist so ein bisschen, wir machen das mit viel Hingabe, viel Leidenschaft und sehr detailverliebt, aber am Ende natürlich auch mit einer Professionalität,
klar,
mit der man da, wie bei allen Jobs, die man irgendwie länger als eine Woche oder ein Jahr macht, man macht sie halt. Ne? Es ist jetzt nicht jedes Mal das Weihnachtsfest, das man da zelebriert, sondern es ist ein weiterer Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag. Und das war es in dem Moment alles nicht. Und dann musste ich da den Anwesenden, und das waren in dem Fall eben die Cutterin, der Tonmeister und der Regisseur, ganz kurz erzählen, was mir das bedeutet. Weil ich dachte, ich kann jetzt hier weder stehen und dazu schweigen, noch rausgehen, und dann darf ich ja mit niemandem darüber reden. Also musste ich denen ja ganz kurz erzählen, dass ich ein sehr großer Star Trek-Fan bin und dass die offensichtlich alle keine Ahnung hatten, in welcher Dimension mir das jetzt was bedeutet, als jemand, der das im ZDF gesehen hat, im Abspann von der Arena-Synchron gelesen hat und jetzt bei eben dieser Arena-Synchron steht, um Star Trek zu synchronisieren und dann auch noch. Und das ist wirklich in Gefüge der kosmischen Zufälle irgendwas, was man ja weder erwarten könnte noch bestellen kann und womit man erstmal umgehen muss. Eine schwule Figur. Und dann auch noch diese schwule Figur. Und ich bin selber schwul. Und ich, wow. Wow.
Und auch zumindest die erste offen so ausgesprochen schwule Figur. Also ausgesprochen wurde es ja eigentlich tatsächlich nie, ne? Aber es ist eine offensichtlich schwule Figur. Das wurde bisher in Star Trek davor, glaube ich, nur angedeutet, wenn überhaupt.
Naja, es gibt die Trill und da kann man sagen, gut, da waren alle mal Mann oder Frau und im steten Wechsel hat sich da auch eine Vielfalt eingestellt. Aber so deutlich wie Discovery das gemacht hat mit Hugh und Paul, gab's das eben nicht. Mhm. Und auch das war natürlich ein Faktor, wo mir nochmal auf einer ganz anderen Ebene bewusst wurde, was es wirklich bedeutet, ein Vorbild zu haben oder eine Sichtbarkeit zu erfahren, wo ich auch immer gesagt hatte, ich brauche das ja gar nicht. Also mir geht's gut, ich habe eine tolle Familie, ich habe tolle Freunde und dann aber doch in diesem Moment da zu stehen und mit all diesen Geschichten im Kopf, die wir von Nichelle Nichols kennen, die wir von Whoopi Goldberg kennen, die man auch ja alle intellektuell super nachvollziehen kann. Ne? Whoopi Goldberg hat das oft erzählt, als sie Uhura im Fernsehen gesehen hat und ihre ganze Familie zusammengetrommelt hat und gesagt, kommt schnell alle her, da ist eine Schwarze im Fernsehen und sie ist kein Dienstmädchen. Und das war so eine Geschichte und so eine Anekdote, die kannte ich, aber die hat sich erst in dem Moment, in dem ich da stand, als Schwuler, diese schwule Figur und Wilson Cruz als offen schwulen Mann synchronisieren, wo sich für mich erst der komplette emotionale Wert und dieser ganze emotionale Hintergrund wirklich erschlossen hat, was das bedeutet, weil natürlich hätte so eine Figur, wäre Star Trek vor 30 Jahren ein bisschen mutiger gewesen, vor 30 Jahren einen Unterschied gemacht. Mhm. Den macht's heute leider auch noch und es ist lange Zeit gewesen, dass so eine Figur, dass solche Figuren da anders vorkommen und eben nicht nur gedacht irgendwo im Hintergrund sind. Ich weiß nicht, ob's Gene Roddenberry war, aber irgendjemand hat mal gesagt aus diesem Produktionsstab, woher wollt ihr wissen, dass diese Figuren alle heterosexuell sind? Wir thematisieren das einfach nicht und damit ist gleichzeitig alles möglich, aber das reicht eben nicht.
Ja.
Und das war ein in Summe dann so überwältigender Moment. Und da waren wir sehr langsam an diesem Tag.
Ich wollte gerade fragen, wie oft hast du den ersten Satz gesprochen?
Und,
ja.
Und dann, aber in der ganzen Behutsamkeit, in der diese Serie synchronisiert worden ist, haben wir uns auch da zusammen durchgearbeitet. Und dann kam noch dazu, dass Ariane, die nach mir dran war, krank war und abgesagt hatte. Und dann haben sie mich gefragt, bist du einverstanden, wenn wir länger machen? Und dann habe ich gesagt, ja natürlich, ich möchte nie wieder aufhören damit.
Ich ziehe hier ein.
Und so kam das, dass wir tatsächlich auch an diesem ersten Tag gleich diese Zahnputz-Szene zum Beispiel synchronisiert haben. Mhm. Und das ist was, also, mein Gott, die machen alles richtig. Und es war so schön, das zu sehen und das auf diese Weise zu erfahren, dass das eben wirklich in einer Alltäglichkeit da in der Zukunft präsentiert wird. Das war auf eine gewisse Weise, und man ist da ja sehr, sehr gebunden beim Synchron an das, was die Menschen im Original machen, aber das war auf eine so überwältigende Art auch befreiend, es allein zu synchronisieren. Mhm. Also ja, von daher.
Es sind jetzt gerade so viele Dinge bei mir aufgeploppt, vor allen Dingen, weil ich gestern auch noch diese Bonusdisc von dieser Zusammenstellung hier gesehen habe.
Ja.
Dinge wie Charakterentwicklung von Hugh Culber, die in einer dieser Extras nochmal thematisiert wird. Dinge wie wir Fans gucken uns gerne ein Standbild an, da gibt es ja irgendwie Dia-Shows, die auf
dieser 40 ja. Minuten Dia-Show. Genau. Aber mit wirklich tollen Bildern, ja, das kann man schon
mal
sagen. Aber
vor allen Dingen auch den Roundtable, der auf diesem Extra-Disc drauf war und wo sie ja auch nochmal auf diese Zahnputzszene eingehen, die einfach, ich weiß noch, als wir die zum ersten Mal gesehen haben, Sebastian, als wir zum ersten Mal diese Szene auch besprochen haben, nicht nur wegen des Twists am Ende, wo ja plötzlich da dieses Spiegelbild auch noch stehen bleibt, sondern diese Szene war von Anfang an, die strahlte eine unfassbare Bedeutsamkeit in ihrer Einfachheit aus.
Ja.
Und das, ich finde es immer noch fantastisch, wie gut diese Szene gemacht worden ist. Vielleicht nur noch in ihrer Bedeutsamkeit getoppt von einer anderen Stamets-Szene, keine andere Carver-Szene, aber die andere Stamets-Szene, wo nämlich in der vierten Staffel oder nee, es war die dritte Staffel, glaube ich, Adira zu Stamets sagt, übrigens, ich möchte mit They angesprochen werden. Ja. Und dass auch in einer solchen Beiläufigkeit Stamets reagiert und sagt, okay.
Ja. So, und das war's, genau. Ja.
War dir diese Bedeutsamkeit dieser Zahnputzszene, als du sie zum ersten Mal gesehen hast, war dir die sofort klar?
Also für mich auf jeden Fall. Ja. Und das ist ja gar nicht zu unterschätzen. Ich war schon so ein bisschen aus dem Häuschen, als allein was diese Sichtbarkeit angeht, es in Star Trek Beyond diesen kurzen Moment gibt, in dem Sulu von seinem Ehemann und von der gemeinsamen Tochter abgeholt wird. Mhm. Und daran kann man mal merken im Maßstab, was Sichtbarkeit bedeutet und wie wenig Sichtbarkeit schon so viel ausmachen kann. Mhm. Und dann kommt da diese Zahnputzszene. Das war irre. Und da sind wir am Ende. Das ging alles auch viel zu schnell vorbei dann natürlich, ne? Du weißt dann kaum, in welcher Folge ist das, und es war ja klar, es ist nicht die erste, die zweite, sondern es war, glaube ich, irgendwie ja die fünfte oder sechste. Mhm. Also ab dem Punkt, ab dem wir das da synchronisiert haben, noch Wochen, bis das irgendwie zu sehen war. Und dann geht man da so raus und denkt, was habe ich denn da gerade gemacht? Wahnsinn. Und wie wirkt das nach? Und das war so ein Moment, wo mich dann im Nachhinein nicht gewundert hat, dass sie so ankam, wie sie ankam. Hm. Weil das hatte genau die Wirkung, und das sagen ja auch Wilson und Anthony, ohne das jetzt überhöhen zu wollen. Aber sowas gab es eben bei Star Trek, so beiläufig, wie sie war, so alltäglich, wie sie war, sowas gab es nicht. Und da sieht man ja, wie einfach es eigentlich sein kann.
Ja.
Man muss da jetzt gar keine große Überschrift draufkleben oder irgendwie mit Leuchtfeuern darauf hinweisen.
Aber du musst es halt auch spielen. Du musst es halt auch so auf die Bahn bekommen. Ne? Und wo du eben diese Bonus-Disc angesprochen hast, ne? In diesem Roundtable, da wird ja auch nochmal erklärt Wilson Cruz, dass sie sich schon Gedanken gemacht haben. Also überhaupt in der ersten Staffel sie sehr beschäftigt damit waren, diese Figur irgendwie zu finden und zu greifen, aber auch diese Beziehung zu greifen und zu spielen. Und das, ja, das muss man halt auch erstmal so machen, wie die beiden es gemacht haben am Ende. Ne? Es war auf jeden Fall einer der Momente aus dieser ersten Staffel. Vielleicht schauen wir mal so gefühlt in diese erste Staffel hinein. Das ist eins der Bilder, was übrig geblieben ist. Ich habe eben diesen Anfang erwähnt und die großen Erwartungen. Was mir dann auch nochmal aufgefallen ist, als ich jetzt reingeguckt habe, waren die Lensflares, meine Herren. Also das zum Teil so in den ersten Szenen, gerade auf der Brücke. Man hat die Menschen ja kaum sehen können vor lauter Gegenlicht. Aber es sah halt auch bombastisch aus am Ende. Also das, sowas hat man, zumindest was Star Trek angeht, im Fernsehen noch nicht gesehen.
Naja, also ich würde sagen, den Kinolook haben sie wirklich perfekt transportiert. Und ich habe auch diese Bonus-Disc mir angeguckt und dieses Gespräch da mit allen und hatte danach richtig Lust, mir das wieder von vorne anzugucken und wollte eigentlich, so wie du das beschrieben hast, da nur kurz reingucken. Mhm. Und hab mich dann ertappt, wie ich irgendwie 30 Minuten in diesem Pilotfilm drin bin und denke, wow, wir haben das auch irgendwie in einer Geschwindigkeit und so schnell, wie es die Serie ja auch provoziert, weggeguckt, aber da steckt auf so vielen Ebenen so viel drin und es gefällt mir tatsächlich und dieser Neuigkeitseffekt, dieser Luxus, diese alte Idee durch neue Augen interpretiert zu sehen, da muss man nicht immer alles toll finden. Aber das zu sehen auf diesem Niveau und mit diesen Schauwerten realisiert zu haben, wie das Discovery da am Anfang macht, Wahnsinn. Es gibt natürlich so ein paar Momente, du hast das Delta angesprochen, da frage ich mich immer, die laufen da durch die Wüste, es windet stark und dann laufen die da dieses Dreieck in den Sand. Also wie lange hat das Bestand, wer soll danach gucken? Geschenkt. der Effekt ist toll, das Bild ist gut und wir wissen, was sie sagen wollen. Und
Ja, wir gucken natürlich auch immer mit einem kritischen Auge darauf, ne? Also wir gucken schon, ich merke das auch, dass ich Star Trek, das haben wir auch schon ein paar Mal hier thematisiert, anders gucke, als ich andere Serien gucke und dass ich Star Trek auch vieles übler nehme, als ich das bei anderen Serien tue. Und vielleicht wäre mir das gar nicht aufgefallen in einer anderen Serie, das, ne? Also das sind, es gibt so ein paar Sachen, die wären mir wahrscheinlich nicht in der Serie aufgefallen, in einer anderen Serie. Es gibt aber auch so ein paar Sachen, die sind halt dann am Ende nicht so gut gelaufen. Es gibt diese wirklich bedeutsamen Dinge, die, über die wir jetzt schon auch ansatzweise gesprochen haben, aber gerade auch in der ersten Staffel, gibt es so ein, zwei Momente, naja, wo es halt in die andere Richtung abgebogen ist.
Es ist aber so ein bisschen beides, oder? Mhm. Also ich meine, auf der einen Seite gucken wir uns das Minute für Minute und Standbild für Standbild an und kritisieren es en Detail, was wir niemals bei einer anderen Serie machen würden. Gleichzeitig sind wir aber auch bereit, finde ich, viel mehr Sachen zu verzeihen als bei anderen Serien, weil es eben Star Trek ist. So, und an ganz vielen Stellen würde ich eben sagen, naja gut, immer noch besser als gar kein Star Trek.
So. Ja, ja, auf jeden Fall.
Wobei ich finde, das musste man bei Discovery gerade in der ersten Staffel gar nicht so häufig machen. Nee. Ich glaube, wenn du über kritische Phasen sprichst, dieser ersten Staffel, sprechen wir vor allen Dingen über den Ausflug ins Spiegeluniversum.
Genau. Und alles, was davor kam, das kann man ja auch nochmal festhalten. Also ne, in dieser Anfangszeit, wo wir angefangen haben zu podcasten, ne, also unsere Anfangszeit auch. Und mit Cliffhangern. Also wir haben Star Trek geguckt mit Cliffhangern, mit Rätseln. Wir haben jedes Mal hier gesessen und überlegt, wie geht das weiter? Wir haben Theorien gesponnen. Wir haben
extra Folgen aufgenommen für die Theorien.
Ja, genau. Und ne, genau, haben riesige Konstrukte entwickelt, von denen sich die Hälfte oder vielleicht auch zwei Drittel, vielleicht auch 90% als falsch erwiesen haben. Wir hatten ganz tolle Schauspielerinnen und Schauspieler, die wir gesehen haben, die die Crew waren, aber auch wie Jason Isaacs zum Beispiel. Ne? Also das, da war ja wirklich sehr, sehr, sehr viel Tolles dabei. Ja, und dann gab's halt den Ausflug ins Spiegeluniversum. Und
der gab's, auch am Anfang noch überhaupt nicht schlecht war. Nee, also als sie diese Widerstandszelle da auf diesem Planeten gezeigt haben, das fand ich total starke Szene. Da haben wir auch noch mal Vok gesehen, quasi in einer anderen Form.
Ja, ja.
Zu dieser Zeit, glaube ich, noch nicht aufgelöst, dass Vok eigentlich im Endeffekt Tyler war.
Ja, weiß ich auch nicht genau. Ich glaube, das war noch nicht aufgelöst. Ja, weiß ich aber nicht mehr genau. Weißt du das alles noch?
Nee, es kommt doch dann raus, als er den Doktor umbringt und
genau,
dann
alles,
sich dann
genau.
Da.
Das ist die letzte Folge, oder?
Aber
vorm Spiegeluniversum.
Ah, okay. Mhm.
Und ja, so das, genau. da sind sie ja schon im Spiegeluniversum. Und ja, allein finde ich, wenn man jetzt auch an Spiegeluniversum denkt, dieses ganze Licht, also auch überhaupt das ganze Thema Licht, dieses gelbe Licht und wie lichtsensibel die sind und wie fantastisch das aussah, auch diese Weihnachtspause damals. Die letzte Folge war ja irgendwie Algorithmus, dieses herrliche Into the Forest I Go.
Ja.
Was für eine Dramatik, als die Discovery da um dieses Klingonenschiff rumspringt, um es irgendwie, wenn auch getarnt, zu orten und das unter großem Einsatz von Stamets, der sein Leben riskiert. Wow.
Ja.
Also das hat, ja, also ich saß da sehr gebannt und sehr, sehr gefesselt vom Fernseher. Und diese drei Wochen abwarten zu müssen auf die nächste Folge war.
Die dann von Jonathan Frakes
regiert.
Regiert wurde.
Regiert.
War schwer, stimmt. Mhm. Unter der Regie ist Hugh gestorben. aber ich komme ja wieder.
Ich glaube, wir haben da irgendwie schon mal drüber gesprochen. Ich weiß es aber nicht mehr. Wusstest du, dass er wiederkommt?
Nee, nicht in dem Umfang, aber da sind wir ja schon bei einem, ich glaube, bei einer wirklichen Schwierigkeit, die Discovery diese ganzen 5 Jahre über oder diese 7 Produktionsjahre über nie ablegen konnte, da nicht so wirklich von Anfang an so einen guten Grundstein zu legen und so ein gutes Standing zu haben und diese ganzen Showrunner-Wechsel, das ist
gerade während der ersten beiden Staffeln, ne? Also es hatte, glaube ich, mit Brian Fuller begonnen, der aber schon vor der ersten Episode
raus war.
Dann haben Gretchen und Burke Aaron Harberts übernommen, die dann aber wiederum in irgendeiner Weise soziale Probleme innerhalb des Produktionsteams hatten, wie auch immer, wir blicken nicht komplett durch.
Ja.
Dann wiederum wurden sie ersetzt von Alex Kurtzman und damals schon Michelle Paradise, glaube ich.
Ja.
Und die hat dann die Serie die letzten 3 Staffeln zu Ende geführt. Ja,
ja, was bedeutete, dass wir in der ersten Staffel oder genau, also in der Produktion der ersten Staffel quasi einen Wechsel hatten, aber auch in der zweiten Staffel einen Wechsel hatten.
Genau. Ne? Ja.
Was man, glaube ich, auch in beiden Staffeln am Ende anmerkt. So. Und das ist halt das, was ich am Ende schade finde bei der Serie, weil die bringt so wahnsinnig viel Potenzial mit, so wahnsinnig tolle Charaktere, so tolle Story-Ansätze, die auch, ja, gerade bei dieser ersten Staffel bis zu 90% gut gehen und dann halt, ne, am Ende so halt mindestens an der Wand vorbeischrammen, so, ne, also dass man sich schon so ein bisschen eine kleine blutige Nase holt. Und das sind dann halt so diese kleinen Abzüge in der B-Note, die wir in der zweiten Staffel vielleicht noch ein bisschen mehr erlebt haben. Wobei auch, jetzt als ich mich mit der zweiten Staffel noch mal ein bisschen auseinandergesetzt habe, da waren ja auch einfach tolle Folgen bei, ne? Also
eine Obel for Charon,
ja. Ja, deine.
Der Charons Pfennig.
Oh, hört. Ja. Eine deiner All-Time-Lieblings-Episoden.
Definitiv, ja.
Und auch da ist ja vieles am Anfang sehr spannend und sehr gut. Also auch diese ganze Jagd nach diesen roten Lichtern und wieder dieses Mysterium und so.
Und eine Folge, in der das Zentrum der Folge darin besteht, dass jemandem der Kopf aufgebohrt wird, der dabei David Bowie singen muss, die kann eigentlich auch nicht schlecht sein,
das muss man schon sagen.
Naja, und jetzt also ganz unterschlagen, dass da die Enterprise ja eine gewichtige Rolle spielt. Ja,
absolut.
Das ist, nehmen wir so als gegeben hin, aber.
Auch das, ne, also ohne diese zweite Staffel, ne, hätte es eine weitere Star Trek Serie nicht gegeben, ne, also, und der hervorragende Anson Mount, der in der Rolle als Pike eingeführt worden ist, ne, das war ja auch, ja, das war schon auch großes Kino, das hat viel Spaß gemacht. Aber dann waren es halt, vielleicht waren es am Ende dann 20%. Die in der zweiten Staffel vielleicht gefehlt haben.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so in Prozent zusammenfassen würde. Ja. Also ich finde Discovery auch deshalb spannend, und das ist ja am Ende das, wenn wir uns Sachen in Standbildern angucken, ne, dann interessiert man sich ja zwangsläufig auch, wie kommen diese Standbilder zustande und ja, was ist da hinter den Kulissen passiert. Und das an dieser Serie zu sehen, wie so eine Fernsehproduktion vielleicht auch manchmal nicht nur kompliziert, sondern auch unglücklich sich entwickeln kann aufgrund dieser ganzen Showrunner-Wechsel, aufgrund, und das wird im Betrachten dieses Roundtables hier auf dieser Bonus-DVD ja auch nochmal deutlich, ja, die Sicherheit, mit der die Produzierenden oder auch wir vielleicht davon ausgegangen sind, dass es irgendwie ganz gesichert 2, 3, 4, 5 oder 7 Staffeln geben wird, die hatten die nie. Mhm. Und unter all diesen Bedingungen das auf diesem Niveau zu produzieren, und da würde ich auch immer sagen, da sind ganz viele Dinge geglückt und gelungen und einige eben leider nicht. Die gehen am Ende nicht auf, und da merkt man das, weil du fragtest, wusste ich, dass Hugh wiederkommt? Nein, und ich glaube, das haben sie ja im Nachhinein irgendwie gesagt, wir hatten da immer den Plan, ihn zurückzubringen. Ehrlicherweise muss man ja auch bei dieser Geschichte sagen, gut, vielleicht hättet ihr ihn dann auch einfach nicht sterben lassen sollen oder konsequenterweise tot lassen sollen, wie sie es dann gemacht haben. War ja auch ein bisschen abenteuerlich in allem, was da passiert und wie es gezeigt wird. Aber da würde ich wie bei jeder anderen Star Trek Serie auch sagen, diese Geschichten sind ja so der Anfang für ganz viele Dinge und mitnichten ihr Ende. Mhm. Und so wie ihr euch in zahllosen Podcast-Folgen darüber unterhalten habt, ist das ja für Jahre und Jahrzehnte noch ein Thema. Nicht nur, was diese Serie hätte sein können, sondern tatsächlich ja auch, was sie ist und was, eben was sie über diese Episodendauer hinaus ist. Und da stecken da so viele Elemente drin, wo ich immer sagen würde, die Serie hat am Ende viel, viel mehr auf ihrer Habenseite, einfach auch durch den Mut, was Neues zu probieren. Und so toll, wie ich Picard und Lower Decks und Strange New Worlds finde und auch Prodigy, diesen wirklichen Cut zu was Neuem hin, dieses wirkliche Risiko einzugehen, eben nicht Picard, nicht Janeway, nicht Pike oder eben nicht das 24. Jahrhundert als All-Time-Favorite irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen, sondern diese Figur mit ihrer ganzen, vielleicht auch streitbaren Geschichte und Verknüpfung nun als Spocks Schwester aus dem Nichts, das kann man auch würdigen. Und ich fand, als die Serien alle liefen, ich habe mich auch immer auf Discovery gefreut, weil für mich da am wenigsten erwartbar war in der Zeit, in der die Serie gelaufen ist, was wird passieren?
Ja.
Und jetzt werden einige sagen, ja, wie schlimm wird es diesmal? Nein, ich war immer gespannt darauf, wie machen sie es? Und wie fällt das, was sich ja da viele Menschen mit Talent überlegt haben, wie fällt das aus, wenn man es in diese 45, 50, 60 Minuten packt?
Aber vielleicht liegt da auch irgendwo so der Kern dessen, was wir so an Discovery so faszinierend fanden, dass sie eben immer wieder versucht haben, dieses Risiko zu suchen, immer mal was ganz Neues zu erzählen, mal vielleicht auch komplett sperrig zu sein, eben nicht so super leicht zugänglich, sondern einfach zu sagen, okay, wir füllen mal einfach den Raum, den wir haben, mit ganz, ganz neuen Inhalten. dass danach nicht mehr so richtig eine Serie gemacht haben. Die haben alle Innovationen gehabt, ne? Lower Decks als zweite oder vielleicht manche sagen auch erste animierte Serie. Prodigy, die sicherlich ganz, ganz viel Neues gemacht haben, auch eine Erzählstruktur. Aber Discovery hat wirklich immer was Neues gemacht und natürlich gehen sie damit ein Risiko und natürlich fallen sie mit diesem Risiko auch ab und zu mal hin und sagen, okay, das hat jetzt wirklich überhaupt nicht funktioniert. Diese Story rund um den Red Angel, der dann irgendwann gefangen wird, vielleicht hat das gar nicht funktioniert, aber zumindest haben wir es mal versucht, irgendwo so eine Zeitreisegeschichte auf eine andere Art und Weise zu erzählen.
Wobei ich gar nicht glaube, dass das Neue ist, was sie wirklich gewagt und was ihnen auch gelungen ist. Also ich glaube, das, was sie an Neuem gewagt haben, ist halt so die Art, wie sie Star Trek erzählt haben, wie es aussieht, wie es sich anfühlt, wie die Figuren interagieren, wie uns die Figuren auch gezeigt werden, dass es eine ProtagonistInnen-zentrierte Serie ist. Also das ist eine Serie mit Cliffhangern ist, also gut, es gab es bei DS9 auch schon so, aber halt noch nicht in der Form, also auch mit ein bisschen Rätseln und so. Ich glaube, dass es am Ende gar nicht so sehr das Storytelling war, was sie neu produziert haben. Und ich glaube auch, dass genau das ist, also ne, Alex Kurtzman erzählt ja auch so ein bisschen was auf diesem Roundtable, den wir jetzt schon 17 Mal erwähnt haben, über die Produktionsbedingungen und das, ne, das ist halt, ne, er formuliert das da alles sehr blumig, ne, aber man hört so zwischendrin raus, dass es halt auch schwierige Zeiten gab und gerade in der zweiten Staffel wählt er irgendwie so eine Formulierung von wegen, wir haben es dann irgendwie wieder versucht, die Story wieder einzufangen oder irgendwie sowas so. Ich glaube, das sind dann die Punkte, wo es nicht gelungen ist. Und ich glaube, das ist gar nicht so sehr, dass es nicht gelungen ist, was Neues zu schaffen. Ich glaube, das hat Discovery wirklich wie keine andere Star Trek Serie geschafft am Ende.
Naja, und so stilprägend, ne? Mhm. Und ich habe noch nie eine Fernsehserie produziert und ja. Wer weiß, was noch kommt. Ja.
Rufen Sie jetzt an.
Aber da mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen wirklich diesen Look zu etablieren und das auf diese Weise umzusetzen, wie das Discovery ja wirklich sehr kompromisslos, gerade auch am Anfang in all der Ästhetik getan hat. Also Star Trek wirklich für eine neue Generation oder auch ein neues Publikum zu etablieren. Ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, aber neulich war tatsächlich jemand im 1701 Museum. Und er sagte,
stimmt, das habe ich übrigens in deiner Vorstellung ganz verschlabbert, ne?
Mein Keller.
Ja. Das kleinste oder den größte Keller. Star Trek Museum der Welt auf 1701 Quadratmetern, genau, im der Weltstadt Eberswalde, ein Vorort von Berlin. Ich glaube, dafür wird man gesteinigt, wenn man das sagt.
Ne? Nee, Metropolregion sagen wir doch. Ja,
es ist sehr schön da. Es ist wirklich, man muss da eigentlich mehrere Tage bleiben, weil es auf diesen 17,1 Quadratmeter.
Nee, was meinte? Achso, nee, du.
Genau. Weil es einfach so viel zu entdecken gibt. Aber das nur nebenher. Es gibt auch ganz viel Content online. Raumschiff Eberswalde. Raumschiff Eberswalde.
Und dorthin kam jemand und sagte, durch Discovery ist ja auf Star Trek aufmerksam geworden. Und hat inspiriert durch Discovery sich den ganzen Rest angeguckt. Und da dachte ich, ach guck.
Das ist ja das wahrscheinlich, wovon die Macherinnen am Ende auch geträumt haben. So, ja. Ne? Dass du damit neue Zielgruppen erreichst. Und ehrlicherweise ist das, was sie im Moment jetzt machen, also das, was übrig geblieben ist, das Bedienen von alten Zielgruppen. Ne?
Ja, also begrenzt natürlich. Ja. Man muss da noch, finde ich, zwischen den einzelnen Serien differenzieren. Ne? Und auch der neue Film, Sektion 31, wird ja jetzt das nicht unbedingt sein. Ne?
Nee, wahrscheinlich nicht.
Ja. Zumindest wenn man so die ersten Reaktionen auf den Trailer sich anguckt. Also. Ich finde es aber krass, weil du meintest ja gerade, okay, sie wollen irgendwas komplett Neues erzählen, sie wollen vielleicht auch in einer anderen Optik arbeiten und sowas. Und ich finde, in dem Roundtable wird dann auch nochmal deutlich, dass sie die dritte Staffel dadurch nochmal mehr als Befreiung empfunden haben. Weil irgendwie, sie sagen dann ja, und dann haben wir uns irgendwann befreit und dann haben wir irgendwie geschafft, die alten Sachen, die uns eingeschränkt haben, irgendwo voneinander.
Wir sind diesem Kanon losgeworden.
Genau, wir sind den Kanon losgeworden.
Und wir konnten einen eigenen Kanon schaffen,
genau,
glaube ich, sagen
sie. Ne? Genau, da gibt's noch eine Szene, in der Blue Del Barrio ihre Reaktion erzählt, als sie gecastet wurde und sagte, oh krass, okay, Star Trek, was muss ich gucken, was muss ich beachten und so weiter. Ne? Und die anderen sagen ihr, nichts, weil es ist alles neu, es ist alles frei.
Ja.
Und die waren alle total erleichtert, dass sie das machen mussten und Blue Del Barrio reagiert, okay, wow, ich schaffe jetzt neuen Kanon?
Ja. Das ist eine krasse Verantwortung. Ja, genau, egal was ich tue, es wird Kanon, das ist auf jeden Fall krass. Aber ich fand auch diese Szene tatsächlich irgendwie bemerkenswert, dass das alle irgendwie als auf jeden Fall als Zäsur, ich meine, es ist auch eine, wir befinden uns einfach 1000 Jahre in der Zukunft, aber es ist, ne, dass sie das alles auch in der Produktion als wahnsinnig wichtigen Moment empfunden haben. Also ich weiß gar nicht mehr, wer es von denen gesagt hat, aber einer hat gesagt, sowas, ja, die ersten zwei Staffeln fühlten sich ja nur an wie so ein Prolog und dann ging die Serie eigentlich erst richtig los. Wir haben das ein paar Mal gesagt. Wir haben ein paar Mal gesagt, okay, jetzt haben wir den Pilotfilm endlich gesehen, jetzt gleich kann es losgehen. So.
Nach den ersten beiden Folgen, nach der ersten Staffel und nach der zweiten Staffel.
Ich glaube sogar noch nach der dritten Staffel. Nach der dritten Staffel haben wir es, glaube ich, auch noch gesagt. So, jetzt ist alles etabliert, das neue Setting ist gesetzt, die neuen Figuren sind da, jetzt kann die Serie endlich losgehen. Und dann kam die vierte Staffel. Ich glaube, bei der vierten Staffel haben wir es dann endlich mal nicht gesagt, ja. Aber es war schon auch mutig. Ich war am Anfang auch, ich hatte gar kein richtiges Gefühl dafür, wie ich das finden soll mit dieser Zukunft in der Zukunft. Wie war das für dich, als du davon erfahren hast, dass wir so weit?
Dass wir so weit springen, dass wir da fast 1000 Jahre in die Zukunft reisen. Ich fand's toll.
Ja?
Ja, doch. Also ich finde, glaube, das ist das, was mich auch als Kind an Star Trek fasziniert hat. Man kann ja viel über die Geschichte lesen und es gibt tolle Bücher und Dokumentationen, aber es gibt nicht ganz so viel, wenn es darum geht, so eine Idee der Zukunft zu erfahren. Also dann ist man halt schnell bei Science Fiction und bei Büchern, aber ne, es gibt keine Dokumentation oder irgend sowas. Und dann kam halt Star Trek um die Ecke und wirkte auch durch diesen Vorspann ja wie was sehr Gewichtiges, was Wichtiges und der Weltraum unendliche Weiten. Und das fängt so ein bisschen an wie eine Dokumentation, ist aber gar keine. Und jetzt kommt Discovery und erweitert diese Spielfläche um 1000 Jahre. Und das fand ich schon beeindruckend. Natürlich verbunden mit all den Herausforderungen, die wir kennen und gesehen haben. Wie zeigt man die Steigerung einer sowieso schon futuristischen Gesellschaft und Welt? Also was kommt nach Warp 9 und was kommt nach Reichweiten unbeschränkten Transportern? Also muss man überhaupt noch aus dem Haus gehen für irgendwas? Und das haben sie ja versucht auf unterschiedliche Weise, aber da mal so einen Flock einzurammen und dieses Star Trek-Universum dahingehend zu erweitern, auch mit diesem Kniff, dass Discovery jetzt im Prinzip eine der Ursprungsserien ist, aber auch eine der Serien, die am weitesten in der Zukunft spielt. Was für eine Freude. Mhm. Also ich fand das super und fand auch bezogen auf Dr. Kolber all die Handlungsbögen, bei denen er eben ja auch versucht, seinen Platz in dieser Zukunft zu finden. Spannend. Und das ja alles zu einer Zeit, in der die Welt geplagt durch diese Pandemie auch in eine Art von Zukunft plötzlich geworfen wurde, in der man erstmal gucken musste, wie man sich orientiert, wie man sich zurechtfindet. Also für mich war gerade auch mit der vierten Staffel Star Trek so gegenwärtig wie lange nicht. Auch gerade in diesem Bestreben, die CNC und das, was sie wollen, irgendwie zu erkunden und zu ergründen. Der Angriffskrieg auf die Ukraine, all diese Sachen fanden sich da in dieser kruden Mischung, wie sie uns die Gegenwart ja auch präsentiert, fanden sich da plötzlich irgendwie wieder und diese Figuren mussten damit umgehen. Und kommen irgendwie auch zu dem Schluss, am Ende müssen wir es halt miteinander ausmachen. Es wird niemand kommen, der das für uns tut. Also die vierte Staffel war, glaube ich, für mich so der Discovery-Peak in allem, im Kommen aus der Aktualität, aus der Weltgeschichte, aus den Nachrichten. Und dann sitzen diese Figuren da und haben ähnliche Probleme, ähnliche Sorgen und sind in einer ähnlichen Situation.
Und sie gehen eben damit um oder müssen damit umgehen. Das fand ich eben auch eine ganz große Stärke. Also auch in der dritten Staffel, ne, da haben wir auch so ein bisschen drüber philosophiert. Ich weiß noch am Anfang, als wir dann so die ersten zwei Folgen gesehen haben, die übrigens wahnsinnig gut wieder ausgesehen haben. Ne, in Island gedreht, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Also wieder wirklich so Pilotfilm-Vibe. So. Da haben wir noch darüber gesprochen, inwiefern, weil die jetzt wieder alle unter Druck gestanden haben, als dann die Crew wieder dazu kam und noch nicht so viel an Dialogen passiert ist, inwiefern die das eigentlich beschäftigen wird, dieser Sprung in die Zukunft. Und es hat sie dann am Ende beschäftigt und sie haben es verarbeitet und sie hatten ihre Probleme damit, genau wie du gerade sagtest, ne, in der vierten Staffel, ne, die Menschen, die Figuren sich an Problemen, verschiedensten Problemen abarbeiten, bis dahin, dass deine Figur Yukaiba dann irgendwann auch selber einen Burnout entwickelt, einen Zusammenbruch erlebt, so, ne? Und das, finde ich, ist eine der ganz großen Stärken von Discovery, dass die Figuren wirklich mit Problemen umgehen müssen und daran wachsen, im besten Falle.
Wo wir ja in der dritten Staffel vor allen Dingen so Punkte wie Einsamkeit und Verlorenheit sehen, die einerseits die Crew ereilen, natürlich, die sind abgelöst von all ihrem Kosmos, in dem sie bis jetzt waren. Sie springen in eine Welt, in der sie niemand kennt und in der sie niemanden kennen. Das sieht man ja dann irgendwann, als sie mal kurz auf der Erde sind und sehen, okay, wow, hier steht noch dieser Baum. So. So.
Ja. That's all.
Ja. Aber genau, aber wir werden hier niemanden mehr kennen und unsere Verwandten sind alle weg und so weiter. Und gleichzeitig ja die Auflösung dieser Staffel dann tatsächlich auch ist, dass alle Probleme, die diese gesamte Welt in dieser Zukunft hat, davon ausgehen, dass ein Kind einsam war.
Ja.
Und damit quasi dieses allübergreifende Staffelthema nochmal in dieser Auflösung irgendwo gespiegelt wird. Hm. Wie da jetzt einzelne Sachen gelöst worden sind, Schaukämpfe innerhalb des Transporterraums der Discovery, der plötzlich, it's bigger on the inside, würde ich mal sagen.
Ja, genau.
Das ist, darüber kann man wieder streiten.
Ne? Ja, der Turboschacht. Ja.
Der Turboliftschacht,
ja, genau. Ja, das war interessant, ja.
Ja, auch da am Ende die Auflösung der Geschichte, die fand ich auch auf jeden Fall kreativ, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber zwischendrin haben wir wieder ganz starke Folgen gesehen und ganz starke Momente gehabt.
So. Gerade diese Auflösung, die ist mir weiterhin sehr, sehr gut im Gedächtnis geblieben. Also unabhängig von Inszenierung ist es jetzt irgendwie, dass all diese Probleme tatsächlich von einem Kind verursacht worden sind, das sich einsam fühlt. Und damit quasi ein Kind, das genau die Gefühle teilt, die Discovery Crew quasi auch in dieser Zukunft hat und damit auch von der Discovery vor allen Dingen verstanden werden kann.
Es ist auf jeden Fall eine sehr Star Trek-ige Auflösung am Ende. Also es ist eine Auflösung, wie sie auch in TOS hätte schon passieren können. So, ne? Ja. Das kann man schon festhalten. Was man auch festhalten kann, mit der dritten Staffel ist auch so ein bisschen die Rolle Yukaiba nochmal gewachsen. Vielleicht so als Reprise dann schon auf die vierte Staffel, wo glaube ich noch mehr, wahrscheinlich so viel Yukaiba drin war wie nie zuvor. So mein Gefühl. Jetzt, du hast die Textzeilen wirklich gesprochen. Stimmt es?
Ja. Also, ist ja, glaube ich, Mitte der ersten Staffel verstorben, dann war er da noch so ein bisschen im Myzel-Netzwerk unterwegs. Und ich finde all diese Hugh-Colbert-Momente haben eine unglaubliche Resonanz für mich und glaube auch über mich hinaus, weil der sich ja auch eben mit all den genannten Themen auseinandersetzt. Ne? Es geht um volle Lust und das, was von einem bleibt oder das, was man vielleicht auch bewahren kann und wie man es bewahren möchte. Und am Ende ja auch um die Frage, wer ist man eigentlich, wer möchte man sein und durch wen definiert man das und ist man es selbst, der das alles definiert? Und das hat
gerade wenn man schon mal gestorben ist, ne?
Gerade wenn man schon mal gestorben ist, das hat er in diesen Szenen alles verhandelt. Hätte ich mir von all diesen Momenten viele, 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 viele mehr gewünscht. Ja, natürlich. Aber das ist nicht die Erzählstruktur von Discovery. Und das war jetzt Teil dieser 7 Jahre. Und da habt ihr euch ja auch so ein bisschen dran beteiligt. Das ist ja das Tolle am Star Trek-Universum, dass das wächst und gedeiht in einer Weise und in Form von auch Roman und für alles, was Hugh beschäftigt, gibt's den wunderbaren ewigen Ort, der auf eine Weise an die Serie anknüpft und das verbindet und vertieft, dass ich da auch denke, wenn man diese Geschichte kennt, dann guckt man auch die Serie mit anderen Augen und merkt, das spielt da schon mit rein und dass er sich dann mehr und mehr aus dieser Todeserfahrung heraus eben auch anderen zuwendet und versucht mit dieser Erfahrung und dem, was er erlebt hat, zu helfen. Toll.
Ewiger Ort übrigens, nochmal Empfehlung, da haben wir eine Podcast-Folge zu gemacht, könnt ihr irgendwo finden, vielleicht verlinken wir die einfach auch mal in den Shownotes dieser Folge und es gibt natürlich auch als Hörbuch von jemandem eingesprochen, den wir möglicherweise kennen und auch das ist eine Empfehlung. Also wir sind glaube ich beide keine Sekundärliteratur oder keine Star Trek-Literatur Pros. Aber auch das hat für mich die Figur tatsächlich auf ein anderes Level nochmal gehoben. Es ist eine sehr spannende Beschäftigung mit dem, was da so passiert in dieser komischen Zwischenwelt.
Ja, und diese Außenmission gerade am Ende mit Saru und Michael auf diesem Planetoiden da, wo eben dieses Kind, wo Sukal, das fand ich toll inszeniert in all den Elementen, die da eine Rolle spielen. Und dann ist es ja auch die Situation, in der dann zum ersten Mal auch Gray tatsächlich ja zu sehen ist, weil dieses Programm da eine Entität wahrnimmt und eben dieser Entität einen Körper gibt.
Ja, das war auch.
Vielleicht darf man das alles nicht überbewerten, aber diese ganz kleinen Momente, in dem Gray sagt, als dann klar ist, dass sie das abschalten müssen, um da rauszukommen, dass er gerne sichtbar bleiben möchte. Das ist ja und das fand ich wahnsinnig berührend und da braucht's dann irgendwie auch gar nicht seitenweise Dialoge, weil das manchmal als Kritikpunkt kommt. Früher wurde mehr geredet und wir treffen uns alle in der Beobachtungslounge und die Hälfte der Folge spielt dann dort. Das hat auch alles seinen Reiz und alles seine Berechtigung und ich würde das nie gegeneinander ausspielen wollen. Aber bei Discovery steckt für mich zumindest ganz viel in diesen auch manchmal kleinen Momenten, wo sie, finde ich, eine unglaubliche Bilanz haben, eben von diesen Momenten, die einfach wahnsinnig gut funktionieren. Die Zahnputzszene oder eben auch diese Szene dann im Umfeld von Zuckerl.
Wir sind so ein bisschen staffelweise durchgegangen. Ich komme jetzt immer wieder
zurück. Ja, wir kommen zum Peak. Wir kommen tatsächlich zum Peak. Ich würde Benjamin recht geben, dass die vierte Staffel war das, was Discovery, glaube ich, wenn wir jetzt noch 10 weitere Staffeln gesehen hätten, dann wäre Discovery genau diese Serie geworden, die sie in der vierten Staffel war.
Ja.
Und da hat sie mir tatsächlich auch am besten gefallen. Ich glaube, wir haben sie fast auch am besten besprochen, diese Staffel.
Könnte gar nicht sein. Ist das deine Lieblingsfolge drin?
Ja,
oder eine deiner Lieblingsfolgen? Eine meiner
Lieblingsfolgen. Ich glaube, für mich war diese Auflösung, die Kommunikation mit Species 10C am Ende, das war einer der absoluten Höhepunkte vielleicht von gesamt Star Trek. Und das ist natürlich eine schwierige Aussage. Aber ich liebe es, und da das habe ich eben schon mal gesagt, ich liebe es, wenn Discovery so sperrig ist. Das war eine super schwierige Auflösung. Das war eine super sperrige Auflösung. Da musste man erstmal, also wenn man dann irgendwann merkt, dass die Kommunikation mit dieser Spezies tatsächlich nicht so einfach funktioniert, so.
Ja.
Und dass man nicht einfach den universale Besetzer anschalten kann, sondern man tatsächlich da an dieser Stelle mit mathematischen Formeln quasi mit dieser Spezies kommunizieren muss. Das fand ich großartig und das, ja, es ist so viel Lost in Translation drin, wie an dieser Stelle in anderen Staffeln eben das Thema Einsamkeit vor allen Dingen eine Rolle spielt. Mhm. Also dieses verstanden werden, gegenseitig verstanden werden, wenn man im Prinzip nicht richtig miteinander kommunizieren kann. Und das gilt ja auch für die gesamte Staffel. Ne? Wir haben diesen Bösewicht, ich habe leider seinen Namen vergessen, der im Prinzip auch gar nicht...
Das war der andere. Thorin.
Thorin hat Kirk getötet.
Ja. Star Trek 7, wo du immer 8 so sagst. Egal, das sind Details.
Ja, aber der im Prinzip auch ja eine Motivation hatte dafür, was er da alles gemacht hatte, dass er im Endeffekt fast einen Genozid begangen hätte. Er hatte eine Motivation, weil er eben nicht verstanden worden ist.
Eine emotionale Situation, genau. Motivation sogar. Ne?
Genau. Also, ja. Mhm. Und dass diese, irgendwann gibt es die Folge But to Connect, wo der Titel im Prinzip schon sagt, naja gut, aber in dem Moment, wo wir miteinander reden, in dem Moment, wo wir irgendwie merken, dass wir eigentlich mehr Gemeinsamkeiten haben als Unterschiede, in dem Moment funktioniert's ja.
Ja.
In dem Moment geht's ja weiter. Und das ist die starke Aussage dieser vierten Staffel, die mir unglaublich gut gefallen hat.
Mit Abzügen in der B-Note, das Ausspucken von Buck am Ende. Das war dann schon ein wenig überraschend. Aber ich meine, das hat auch wieder so ein bisschen was, das hat auch, glaube ich, jemand, um nochmal den Roundtable zu erwähnen, auf der DVD-Box, über die wir gleich bestimmt noch sprechen werden. Ich glaube, hat jemand gesagt, das ist auch so ein bisschen so die Serie der Second Chances. Ne? Also es sind so ganz viele zweite Chancen, angefangen halt von Michael, über die wir relativ wenig reden, erstaunlicherweise, obwohl sie die Hauptfigur ist. Die ja als Mutiny, als Meuterin, wie heißt das denn?
Die Meuterin.
Die Meuterin. Meuterin, ist das deutsche Wort? Meuterin, ja.
Okay.
Ja, als Meuterin.
Eine absolute Sprachkompetenz.
Absolut, ja.
Die Meuterin. Da gibt's auch am Anfang diese Szene, als da Tilly auf dem Bett sitzt und sagt, bist du Michael Burnham?
Die Meuterin? Nur
eine Michael Burnham, die Meuterin. Das bist du aber nicht, oder?
Ja, keine Frage.
Man sollte dieses Wort Meuterin nicht so häufig sagen. Wenn man es ganz häufig hintereinander sagt, dann wirkt es irgendwie komisch.
Meuterinnen.
Ja, ich habe, glaube ich, keine Folge komplett auf Deutsch gesehen, deswegen egal. Second Chances und so weiter. Ihr wisst schon, was ich sagen will, ne? Hugh Calver ist gestorben und so weiter und so fort. Es gibt viele Beispiele dafür, dass es so Wiedergeburten oder Wiederentdeckungen, und Buck gehört ja am Ende auch dazu. Also sein Ausspucken da am Ende führt ja auch wieder zu so einer Art Rehabilitationszyklus, den wir dann ja dann in der letzten Staffel noch weiterverfolgen können. Aber ich finde auch, dass diese vierte Staffel am meisten am Ende wahrscheinlich richtig gemacht hat. Wo das Gesamtkonzept am meisten auch gestimmt hat, so von Anfang der Geschichte bis zum Ende, wo die Figuren sehr nachvollziehbare Dinge durchlebt haben, was sie eigentlich fast die ganze Zeit gemacht haben. Aber es hat, da hat es irgendwie alles gematcht. Es war so, ne, mit immer so ein paar Kleinigkeiten. Aber es hat wirklich auch aus meiner Perspektive einfach super gut gematcht. Sprechen wir über die 5. Staffel. Wer erinnert sich denn überhaupt noch, worum es ging?
Ich habe mich sehr auf die 5. Staffel gefreut.
Ich mich auch. Ich wirklich, also wirklich.
Wir kamen aus dieser 4. Staffel und wir waren alle, glaube ich, auf einem Discovery-Hype. Wir drei zumindest, die wir hier am Tisch sitzen.
Ja.
Und sind dann in diese 5. Staffel reingegangen. Und ich finde, vieles, was im Vorfeld dieser 5. Staffel besprochen worden ist, hat mich zumindest nicht abgeschreckt irgendwie von dieser Story.
Ja.
Dieses
das ist schon mal gut.
Nein,
aber.
Nee, nein. Und zwar ohne Aber.
Ja.
Irgendwo Discovery, die... Das wurde anmoderiert, wir wollen jetzt ein bisschen leichtere Töne wieder reinbringen, nach dieser schon schweren 4. Staffel. Wir wollen eine kleine Schatzsuche veranstalten, wir wollen ein bisschen eine Mischung aus Indiana Jones und
Star Trek.
Star Trek machen und Actionfilm oder sowas machen. Ja.
Und das haben sie gemacht.
Ja, und diese Ansage, wir nehmen einen Aspekt der Star Trek Geschichte auf, der irgendwie seit 30 Jahren brach liegt und vertiefen den und Das hat mich sehr gecatcht. Und
auf jeden Fall.
Der Moment dann im Synchronstudio mal wieder zu entdecken, welcher Aspekt das sein würde.
Hattest du es geahnt?
Ich habe es geahnt, glaube ich. Ja, weil ich das fehlende Fragment schon immer eine ganz großartige und tolle Folge fand und daran sehr viel Freude hatte in all ihrer nerdigen Erklärung, warum nun alle eben relativ ähnlich den Menschen aussehen, egal ob sie Klingonen, Romulaner, Cardassianer sind. Und deshalb fand ich toll, dass man das irgendwie aufnimmt und war gespannt darauf, wie das vertieft werden würde. Und da habe dann damals mich sehr bemüht, fürs 1701 Museum diesen kolanischen Nice-Kost zu bekommen, den Picard am Anfang der Next Generation Folge von Professor Galen bekommt, mit dem er im Prinzip diese ganze Schatzsuche auch in erster Instanz eröffnet wird, weil das war dann über Wochen und Monate mein verstecktes Exponat als Hinweis auf das, was da die...
Ach, du hast ihn bekommen.
Ich habe ihn bekommen, mich um eine Replik bemüht und er ist da. Und man kann ihn sich angucken mit all seinem Innenleben.
Schön. Das wäre schon wieder, also nicht über dieses wunderbare Exponat, sondern wir könnten schon wieder sehr vortrefflich über diese Folge diskutieren, weil ich habe sie damals, als ich sie gesehen habe, zum ersten Mal als vollkommenes Ärgernis empfunden. Aber wie das oft so ist, ne? Man guckt sowas und hat irgendwie eine bestimmte Erwartungshaltung und ich habe Star Trek ja am Stück gesehen und habe mit TOS angefangen quasi, das war Anfang der 2000er Jahre.
Ja.
Und bin darüber total gestolpert, weil in TOS wird uns erklärt, dass die Spezies alle gleich aussehen wegen Hodgkins Gesetz der parallelen Planetenentwicklung.
Ja.
Genau. Und das fand ich eine schöne Erklärung.
Ja.
Und dann in diesem, das fehlende Fragment wird uns plötzlich so eine Ancient Alien Theorie übergebracht, die ja so ein bisschen auf, also wenn die heute auf der Erde vertreten wird, dann ist es tatsächlich eine relativ große Schwurbeltheorie.
Erich von Däniken.
Zum Beispiel. Und darüber habe ich mich geärgert. Also warum erzählt Star Trek jetzt nicht diese eigentlich so schöne Geschichte, dass sich halt die Planeten unter bestimmten Umweltbedingungen halt ähnlich entwickeln? Warum erzählen die nicht weiter, sondern erzählen uns jetzt im Prinzip, dass das Leben so Mission to Mars mäßig irgendwo, dass das Leben von irgendeiner Spezies gestreut worden ist. Also darüber habe ich mich tatsächlich so ein bisschen geärgert. Gleichwohl ist es ein offenes Feld tatsächlich, ne, was man irgendwann nochmal bearbeiten konnte. Ob Discovery jetzt mein Ärgernis an dieser Stelle mit der 5. Staffel eher eingeholt hat, weiß ich nicht.
Nein, ich war wunderbar eingelullt als Kind wie heute noch, wenn am Ende da eben diese Urmutter auftaucht und sagt, in jedem von uns ist auch ein Teil des anderen. Und also viel, viel deutlicher und plakativer kann man es ja gar nicht machen. Und fand das toll. Und als dann der romulanische Captain am Ende Picard noch ruft und sagt, hier, vielleicht haben wir ja doch irgendwie eine Chance, egal auf welche Weise. Das war eine Folge, die sehr schön für mich diesen ganzen mitunter ja auch als Kitsch verklärten Star Trek Gedanken. Ne? Es ist alles auf mehr Ebenen miteinander verbunden als den offensichtlichen, auch wenn das bei den Außerirdischen von Star Trek ja sehr offensichtlich war. Die hat mich da immer begeistert und dann tauchte plötzlich im Synchronstudio ein Ausschnitt auf, in dem eben genau diese Szene zu sehen war. Und ich dachte, krass, wir gehen dahin zurück. Und greifen das auf. Und da war ich gespannt. Und mir hat sich da über die Synchronarbeiten natürlich nicht erschlossen, was das da die ganze Staffel über bedeuten würde. Aber Es gibt ja die sehr, finde ich, sehr, sehr schöne oder zumindest die Figur Hugh Colbert sehr fordernde Folge Ginal, in der er da durch die Trill nochmal in einen dieser Wissenschaftler schlüpft. Und das war natürlich ein...
Das war wahrscheinlich wahnsinnig Spaß gemacht zu sprechen, oder?
Ja.
Weil da wirft es ja auch mal anders.
Ja.
Anders ran.
Ja, ja, ja.
Und es ist nochmal ein neuer Schauspieler.
Hugh ist ja immer sehr, sehr empathisch und sehr, sehr dicht und sehr nah bei den Leuten. Und Ginal war einfach so eine coole Sau.
Ja.
Und am Ende ja jemand, der provoziert und irgendwie aus der Reserve lockt und die auch so ein bisschen piesackt und ärgern will. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich fand die Staffel war.
Ist St. Martin eigentlich schon?
St. Martin offensichtlich. Ja. Ich weiß nicht, ob das irgendwer jetzt auf dieser Aufnahme gehört hat.
Wird wahrscheinlich nicht. Ja. Es wird gesungen im Hintergrund. Ist schön, ja. Rote, gelbe, grüne. Ja, es ist, ich weiß gar nicht, wann es. Nee, bei uns wird es, glaube ich, morgen.
Am 11.11. eigentlich. 10.11., 11.11.
Egal, aber das sind Beschäftigung ist nicht mit dieser schnöden, realen Welt hier, sondern.
Aber diese Begegnung beziehungsweise diese Erfahrung von Ginal hat Hugh Colbert ja dann auch später noch ununterbrochen quasi beschäftigt. Und er hat quasi seinen eigenen Platz gesucht, weiterhin.
Ja, eigentlich alle.
Nochmal neu motiviert.
Ja, es war ja nochmal so eine, eigentlich war es ja wieder diese, was heißt wieder, aber es war ja schlussendlich quasi der Showdown der Frage, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist unser Platz in diesem Universum? Was können wir, was sollen wir tun? So, ne? Also es war ja eigentlich fast für jede Figur Thema.
Naja, und genau, und wie nimmst du an oder nimmst das auf, was das Schicksal dir irgendwie da entgegenbringt? Mhm. Und da hat ihn, glaube ich, Ginal in dem Fall jetzt der Figur schon gezeigt, welche Stärke vielleicht auch in ihm stecken kann und wie viel er sich trauen kann und zu wohin er kommen kann mit Mut und auch mit einer gewissen Leichtigkeit. Weil ich glaube, die Figur hatte ja gerade dann in der vierten Staffel doch, wie du das vorhin sagtest, eine ziemliche Unsicherheit und auch Schwere, gerade bezüglich dieser eigenen Rolle. Und Ginal war das komplette Gegenteil davon. Und ich glaube, für Hugh das einmal zu erleben, zu sehen und zu fühlen und wie er das ja beschreibt, er war da ja im Prinzip dabei und irgendwie doch nicht dabei. Aber du siehst ja plötzlich, was du leisten kannst, wenn es dir jemand vormacht oder wenn du es nachmachst. Oder die Erfahrung können wir alle nicht teilen, wenn jemand deinen eigenen Körper übernimmt und damit Dinge tut, die du nicht geahnt hättest, dass du dazu fähig bist. Und das, glaube ich, steckte da so ein bisschen drin. Und alles in allem diese Schnitzeljagd dann über die Staffel. Ich hatte da meine Freude. Also diese Sprünge von Planet zu Planet, dass das an vielen Stellen natürlich sehr, sehr günstig gelegen kam, dass man gerade Michael und Saru oder wer auch immer oder Tilly, die jeweils passenden Talente mitbrachte, dass die zur richtigen Tageszeit, im richtigen Monat, im richtigen Jahr, nicht irgendwie bei Sturm und Regen, Eis oder Schnee auf irgendeinen dieser Planeten treffen, weil dann sähe das da ja auch alles ganz anders aus, ne? Und all die Sachen, die sie gefunden haben, die konnte man eigentlich auch nur finden, wenn man mit sehr viel Glück im richtigen Moment und mit der richtigen Idee am richtigen Ort ist. Aber das ist ja ein Phänomen, das ist
bei Indiana Jones auch.
Das zieht sich ja durch sehr viele Dinge.
Ja. Was ja im Endeffekt tatsächlich erst das Risiko ausgemacht hat, ne? Also wir haben irgendwann mal festgehalten, ich glaube, es war sogar bei unserer Besprechung von der letzten Folge, dass diese ganze Staffel so ein bisschen unter diesem Indiana Jones Problem leidet, dass wenn die Discovery nie aktiv geworden wäre, wäre nichts passiert.
Ja.
Durch die Aktivität der Discovery wurde alles sehr, sehr gefährlich.
Ja. Im Endeffekt. Oh, genau. Stimmt. Es wäre nichts passiert, das stimmt. Das ist so ein bisschen das Grundproblem an der Prämisse. Ansonsten bin ich da auch eher bei dir, Benjamin, weil nach dieser ernsten, deepen vierten Staffel hätte es für mich auch nochmal ernst und deep weitergehen können. Mhm. Aber ich fand es irgendwie, ich glaube, ich habe am Ende gesagt, ach, dieser Herr der Ringe-Abspann, der geht für mich schon irgendwie klar, so, ne? Und für mich war das dann am Ende nochmal so ein bisschen auch, so schaue ich jetzt mehr auf diese Staffel mittlerweile, so ein Abfeiern dieser Figuren, so, ne? Also es war natürlich auch noch ein bisschen Deepness mit dieser persönlichen Suche, bei einigen mehr, bei anderen weniger. Aber es war ja auch viel Action, viel Comedy, viel Buck und Michael, viel Rasantes, ne, mit tolle Antagonisten und Antagonistinnen in diesem Fall vor allen Dingen. Ich hab da so retrospektiv, glaube ich, wäre das so mit auch eine der ersten Staffeln, die ich mir vielleicht nochmal angucken würde, so aus, ja, so nebenher nochmal ein bisschen Spaß haben.
Wir haben auf jeden Fall sehr viel über die Breen erfahren.
Ja. Wir haben sie gesehen, ist zum ersten Mal.
Haben sie gesehen.
Also ohne Dingsbums, Maske.
Ja.
Was ich auch wirklich interessante Ansätze fand, die sie da quasi in diese Spezies hineinprojiziert haben. Also das hätten sie, glaube ich, nicht schlechter machen können. Also das. Ja, ich meine, es gibt ja. Okay, das ist jetzt sehr negativ ausgedrückt.
Nach unten hin kennen wir keine Grenze.
Aber ich meine, wenn man so eine Spezies, die wirklich schon sehr, sehr lang bekannt ist, wenn man die nimmt und dann näher beleuchtet, ne, dann kann das natürlich auch sehr, sehr enttäuschend sein. Weil man dann irgendwie merkt, okay, wow, hinter dieser Maske ist im Prinzip nicht besonders viel da. Okay, das ist eine ganz normale irgendwie humanoide Spezies, die sich halt diese Kälteanzüge anziehen, weil es auf ihrem Planeten kalt ist. Ja. So. Also hätte ja so sein können. War es aber nicht. So.
Wobei ich es gar nicht so elementar wichtig fand, dass sie haben ja ein bisschen was von den Strukturen gezeigt und von diesen Machtkämpfen innerhalb der Breen und so weiter. Was ich aber wirklich gut inszeniert fand, und da haben wir, glaube ich, auch drüber gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere, in unserem Podcast, ist dieses Inszenieren als Bösewicht, so als allmächtig, diese Stärke, diese Ohnmacht, die Föderation so gegenüber ihnen hatte, eigentlich im Prinzip. Ich fand, die war wahnsinnig gut inszeniert. Das war endlich wieder mal ein Bösewicht, der böse wirkte, der wirklich zu einem Problem geworden ist. So, wo es wirklich, gab einige Folgen, die ich richtig dann spannend fand. Also diese Sequenzen, die ich richtig spannend fand.
Du meinst Maul?
Die fand ich auch richtig spannend.
Als Bösewicht. Wen meintest du als Bösewicht?
Nein, die
Rune.
Was? Nein, die Breen an sich.
Ja, die Breen. Also ja. Rune. Hieß er nicht Rune?
Kann sein.
Der Oberbreen.
Der Oberbreen, ja.
Zum Beispiel dieses Raumschiff. Dieses riesige Raumschiff. Ja. Mann.
Da würde man jetzt vielleicht, wenn man böse ist, sagen, okay, Discovery möchte vor allen Dingen Übermächtigkeit darstellen, indem sie Sachen groß machen. Wenn groß, mächtig, ne?
Ja, ja, ja.
Aber ich finde auch tatsächlich, dass durch diese Struktur der Gesellschaft einfach so viel dargestellt worden ist. Okay, die befinden sich hier irgendwie in einem halben Bürgerkrieg, weil die Struktur der Gesellschaft eben so ist, dass sie eben unterschiedliche Clans haben oder wie auch immer man die nennt, die da gegeneinander um die Vorherrschaft kämpfen und dass deswegen natürlich auch so ein gewisser Profilierungsdruck irgendwo dabei besteht. Das meine ich eben. Ja. Dass man diese Spezies eben so beleuchtet, dass man schon das Gefühl hat, okay, man kommt hier in eine Grundproblematik rein, die auch läuft, wenn ich nicht hingucke. Und dann habe ich irgendwie das Gefühl, dieses Universum ist unglaublich groß und ganz vieles kenne ich nicht. Mhm. Und wenn ich mal irgendeine Sache genauer angucke, dann sehe ich plötzlich, okay, wow, da sind noch 20.000 andere Geschichten zu sehen. Das habe ich ja nicht immer, wenn ich eine fremde Spezies angucke, wo ich vielleicht nur drei Leute auf einem Marktplatz kennenlernen, die alle exakt gleich handeln.
Ja. So, ne?
Deswegen fand ich das eigentlich ganz schön gelöst. Ja. Hm. Und der Appendix, jetzt sind wir irgendwie bei den letzten Szenen.
Ja.
Die waren ja auch mal nochmal in diesem Roundtable intensiv besprochen und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die nicht nur für uns als Fans nochmal ganz, ganz wichtig waren, dass die da gemacht worden sind, sondern auch für
die. Die haben die fürs Team gemacht.
Ja, genau.
Nur fürs Team gemacht.
Auch für diesen Cast irgendwie, der ja offensichtlich eine sehr, sehr enge Verbindung über diese Jahre aufgebaut hat. Jetzt hast du vielleicht das beim Synchron gar nicht so oft erlebt, weil ihr gar nicht so oft zusammen synchronisiert, glaube ich. Ne?
Seid ihr kein Team geworden?
Sind wir kein Team geworden? Wir hatten, das war kurios, wir hatten eine Abschiedsfeier zum Abschluss der Synchronisation.
Immerhin, das ist auch schön.
Das ist wunderschön.
Ja.
Das ist wunderschön. Und das war das erste Mal, es war auch gar keine so große Runde, aber es war mit Julia, die Michael Burnham synchronisiert, und es war mit Norman, der Paul Stamets synchronisiert, und es war in diesen 7 Jahren, in denen wir das ja auch begleitet haben, das erste Mal, dass wir so alle zusammen waren. Dann eben doch. Und das war schon lustig. Aber so ist das eben unter Produktionsbedingungen. Und der Regisseur Oliver war noch dabei. Und dann waren wir da zu viert. Alle anderen konnten nicht. Und waren wir da zu viert und haben durchaus mit Wehmut, aber auch mit Blick auf alle Perspektiven so ein bisschen auf das Ende der Serie angestoßen. Und der Schluss in all seiner finde ich toll und sehr wieder opulent produzierten Schönheit. Ja. Ist ja aber auch Diskussionsgrundlage für ganz viele über die Notwendigkeit oder nicht. Braucht man das? Wäre es ein schöner Schluss gewesen, da einfach vom Strand abzublenden und aufzuhören, wenn Michael und Book sich da irgendwie der roten Direktive wenden oder in die Zukunft gehen und gucken, was kommt. Hatten die Möglichkeit, sie haben die Möglichkeit bekommen, sie haben im Rahmen, das erfährt man ja in diesem Roundtable, es war nicht so wahnsinnig viel Zeit für alles. Mhm. Nicht nur verhältnismäßig überschaubares Budget, sondern auch die Angst vor dem Streik der Autorinnen und Autoren hat er dazu gezwungen, mit einer relativen Eile da voranzuschreiten und das zu machen. Und ich fand es schön, aber weil ich diese Serie schön finde und weil ich den Figuren gerne zugucke, hätte es das gebraucht? Wahrscheinlich nicht. Hätten wir alle auch mit diesem Schluss da am Strand leben können? Ja. Haben wir in diesem Appendix irgendwas wirklich Neues erfahren? Nee. Ist es eher was, wo man sich jetzt fragt, wie passt das alles zusammen, dass da nun die Discovery zurückgebaut wird und irgendwie an den Short Track Calypso anknüpft und dass eine rote Direktive, also verhältnismäßig geheim ist und dann aber trotzdem irgendwie 1000 Shuttles den Weg der Discovery säumt und Zora, die jetzt als intelligentes Raumschiff da irgendwie irgendwo geparkt wird, was sagt die eigentlich zu allem und wenn die Discovery springen muss, wie kommt dann Michael zurück? Aber das sind alles Mysterien und Hugh hat das ja auch mal irgendwann festgestellt und gesagt oder gesagt bekommen, man muss jetzt auch nicht auf alles eine Antwort haben. Und deshalb, ich nehme das der Serie ab und habe mich gefreut, Michael und Book als glückliches und ja auch in dem Fall glückliches schwarzes Paar, beide haben diese Serie überlebt, am Ende zu sehen, wir lernen ihren Sohn kennen und sehen, okay, für die ist offensichtlich auch noch was anderes wichtig als jetzt nur dieses Schiff und der Dienst bei der Sternflotte, sondern die haben ein Leben und haben aus diesem Leben was gemacht. Und beim ganzen Rest bin ich einfach sehr zuversichtlich, dass diese Lücken, egal ob in Roman- oder Filmform, auf irgendeine Weise Menschen wiederum inspirieren und dann geschlossen werden.
Ich glaube, ich habe es ja eben schon mal so angedeutet. Ich glaube, ich habe es auch in unserer letzten Folge mit dem Herr der Ringe Ende verglichen. Und da kann man ja auch fragen, hätte es das gebraucht? Also das gab es ja in Buchform auch jetzt nicht so opulent zusammengeschnitten, wie es dann am Ende im Film war. Gefühlt war der dritte Film ja eigentlich nur dieses Happy End. Ich glaube, es hat am Ende wirklich 30 Minuten oder sowas gedauert. Also es war wirklich. Und das hat mein Herr der Ringe Fanherz aufleuchten lassen, so. Und genauso war's am Ende hier schon auch mit Discovery, ne? Also ich mag's dann auch vom Fernseher mit einem feuchten Auge zu sitzen und wenn mich das emotional trifft und das hat's geschafft, bitte, warum nicht? Oder?
Ja, und du hast das eben so schön gesagt, wir haben relativ wenig über Michael Burnham gesprochen und wir haben relativ wenig über Detmar und Washington und Reese und Rice gesprochen. Und das war ja auch so ein großes Thema. Ist das verdient, dieser Schluss? Mhm. Wird uns da vielleicht irgendwas präsentiert, was die Figuren in ihrer Entwicklung gar nicht widerspiegeln über diese 5 Staffeln in diesen 7 Jahren? Und da würde ich auch immer sagen, das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Also ich weiß, wie diese Figuren alle heißen. Und mir ist das auch genug, was ich jetzt über Leute, die da die Navigation bedienen oder für den Funkverkehr zuständig sind, erstmal wissen muss. Und an den entsprechenden Stellen wurde mir ja mehr erzählt. Für mich war das nie so ein Kritikpunkt. Und ich dachte eher auch bei all den vorhergehenden Serien, wir kannten nie in diesem Umfang das Personal auf der Ops oder wussten, wie die wechselnden Fähnriche vorne links auf der Enterprise D hießen.
Das wussten sie zum Teil ja selber irgendwie nicht. Fähnrich, machen Sie mal so.
Und in der Reflexion einer realistischen Arbeitsumgebung, ich denke das manchmal ehrlicherweise auch bei uns im Fernsehstudio vielleicht, teilt ihr das? Ich kenne da nicht von allen die Namen.
Es geht
und das ist eine blöde Situation, weil meist wissen die, wie ich heiße oder sprechen mich an und es passiert halt irgendwie, wenn man irgendwo arbeitet, wo in Abmoderation und Anmoderation auch ständig der Name genannt wird oder halt im Bild steht. Aber das ist am Ende was dann ja trotzdem nicht die persönliche Beziehung, die man zueinander hat, schmälert. Und so hatte ich die zu diesen Figuren und würde sagen, das ist da getroffen und war auch immer sehr bei Michael Burnham und ich würde auch da sagen, das ist so eine Geschmackssache und natürlich bei allen Bögen, die diese Figuren drehbuchbedingt irgendwie mitmachen müssen. Aber dass die jetzt vielleicht Michael in der Wahrnehmung eine übersteigerte Emotionalität hat als Figur, liegt vielleicht auch daran, dass die Figuren, die wir bisher kennengelernt haben, halt oft sehr, sehr abgeklärt waren in dem, was sie erlebt haben. Und es ist halt, wie gesagt, keiner will doch Captain Picard, den alten Eisberg, als Vorgesetzten haben.
Er ist ganz vorsichtig.
Meine Güte. Nee, weil bei allem, ja, was in der Figurenzeichnung super ist, ich fand das großartig und das hat mich motiviert 1995 auf das Cinema. Ich glaube, die Januar-Ausgabe war unten links ein kleines Bild zu sehen, wie Patrick Stewart in seinem wunderschön beleuchteten Quartier im Treffen der Generation sitzt, beim Blick in sein Fotoalbum und weint. Mein Gott, ja, nee, wirklich. Und plötzlich wird diese Figur auf eine Weise nahbar, ja, die man in 178 Folgen vorher nicht wirklich versteht und die dann mit dem Witz, ich setze mich hier beim Kartenspiel dazu, auflöst. Und bei aller Liebe, menschliche Beziehungen sind komplexer als jetzt so ein Pokerspiel. Und das ist ganz sweet, dass er da mit denen eine Runde Karussell fährt. Aber die wirkliche Emotionalität, die findet halt darüber hinaus auch statt. Und da finde ich, und das ist am Ende eine Geschmacksfrage oder halt auch eine Frage, wie man selbst dazu steht, wie viel man sich selber traut, wie sehr man das zulässt, wie sehr man das braucht oder vielleicht auch nicht braucht.
Und vielleicht auch wieder eine Frage von Sichtbarkeit, weil im Endeffekt Discovery uns gezeigt hat, dass man Emotionalität auf unterschiedliche Art und Weisen ausleben kann. So.
Ja.
Und dass es das halt auch gibt, dass Menschen eventuell mehr weinen als andere Menschen und andere Menschen ihre Emotionen eventuell anders darstellen. Also ich glaube, wir haben es auch ehrlicherweise in diesen langen Staffeln, die wir besprochen haben, niemals thematisiert, weil es uns nie so richtig interessiert hat, dass Michael wirklich relativ häufig weint, weil es irgendwie zum Charakter passt. Also irgendwie ist das ist halt Michael Burnham. So,
und andere
Leute,
Punkt, ja,
andere Leute, die in dieser Crew sind, diesen Cast sind, sind als Figuren ganz anders geschrieben, erleben vielleicht auch dramatische Situationen, reagieren dabei eben nicht mit Tränen darauf. Und auch das ist okay, weil es einfach ganz, ganz unterschiedliche Personen sind und damit quasi sichtbar gemacht wird, ja, man darf Emotionen unterschiedlich ausleben, das ist gar kein Problem. So.
Und ich finde, ne, wo wir da eben drüber gesprochen haben, du hast es gesagt, es ist eine mutige Serie oder die Serie hat viele mutige Dinge getan und Michael, finde ich, ist eine der mutigsten Schritte dieser Serie, weil es eine Figur ist, die nicht stringent ist, die eckig ist, die kantig ist, an der man sich reiben kann, so, und die aber auch, finde ich wiederum, in einer gewissen Weise sehr konsequent geschrieben worden ist, eben mit all diesen Irrungen und Wirrungen, die dann so eine Figur durchmachen muss, wenn sie Protagonistin einer Serie ist. Als ich jetzt immer die ersten Szenen gesehen habe, das ist ja eine komplett andere Michael Burnham, die wir da sehen, ne? Und diese Rolle, also sie lässt ja irgendwann dieses sehr Vulkanische hinter sich und titscht dann halt so ein bisschen in die andere Richtung, so. Und ich finde, auch das ist irgendwie nachvollziehbar erzählt worden. Und deswegen, ich habe Michael immer gefeiert.
Was man ja auch nochmal schön in der 5. Staffel sieht, beim Kampf von Michael gegen sich selbst.
Gegen Michael. Ja, so, ja. Genau. So im kleinen, als kleiner Höhepunkt, so.
Wo man auch nochmal sagen muss, dass Sonequa Martin Green das so spielen kann, dass sie einfach rumswitchen kann zwischen den beiden Michaels, die sie irgendwann mal verkörpert hat. Das ist, also, bin kein Schauspieler, offensichtlich, aber
ganz,
ich stelle mir das auf jeden Fall sehr, sehr schwierig vor.
Genau, und deswegen finde ich, also ich habe diese Figur immer sehr gemocht. Ich habe auch überhaupt kein Problem mit weinenden Menschen in TV-Serien und ich fand es auch immer nachvollziehbar. Und dann sind wir beim zweiten Geschenk oder beim nächsten Geschenk dieser Serie. Das sind halt einfach diese tollen Schauspielenden gewesen, die sie gecastet haben, mit Sonequa Martin Green vorneweg, aber auch eigentlich allen anderen. Also das war einfach eine wahnsinnig gut besetzte Serie.
Ja. Zu der dann eben ja noch David Ojala als Hauptdarsteller ab der 3. Staffel dazu kam, was ich auch einen sehr, sehr guten Pick fand tatsächlich. Absolut. Also der Book-Darsteller. Auch die Figur Book, die zwischendurch hatte man mal das Gefühl, okay, sie ist auserzählt. Und dann gab es auch gerade in der Kombination mit Carl war plötzlich wieder auch einen neuen Aspekt von Book irgendwie.
Das war auch ganz spannend, ja, auf jeden Fall.
Ja, die sind jetzt Freunde, ne?
Ja.
Glaube ich. Ja. So kann man das schon deuten. Nee, da hat uns die Serie und glaubt ihr, dass wir uns das schönreden? Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so Kommentare lese und denke, sehe ich das ganz anders oder bin ich da einfach, sind mir bestimmte Aspekte nicht so wichtig, als dass sie für mich das insgesamt irgendwie kaputt machen oder schmälern?
Ich glaube, das ist ein Teil von dem, was wir ganz am Anfang gesprochen haben. Ich glaube, dass wir eine Serie, die so sehr das Herz am rechten Fleck hat, ganz viel auch verzeihen, vor allen Dingen, wenn Star Trek draufsteht. Also zumindest geht es mir so. Also ich habe irgendwie das Gefühl, natürlich kann man Star Trek Discovery an bestimmten Stellen immer wieder vorwerfen, dass, also manche Kritiker nennen es dann Lazy Writing oder sowas, oder dass Lösungen, die sie auf für große Probleme in der Storyfindung irgendwie aufgebaut haben, dass diese teilweise unterkomplex wirken oder dann auch irgendwie seltsam sind und dass man irgendwie das Gefühl hatte, ach komm, wenn er jetzt noch ein bisschen drüber nachgedacht hätte, hättet ihr vielleicht noch eine andere Lösung gefunden. So.
Aber das ist ja häufig gar nicht so das große Problem, was ich das Gefühl habe. Wenn ich so in Kommentaren lese, was die Probleme sind, sind es ja meistens so die Kleinigkeiten. So dieses, hey, da hättet ihr auch beamen können oder warum habt ihr nicht hier irgendwie, es sind ja so diese Details, die dann irgendwie nicht stimmen. Also ich finde, es regen sich ja gar nicht so wahnsinnig viele Leute darüber auf, dass am Ende der Plot nicht komplett aufgegangen ist, sondern dass die kleinen Schritte nicht funktioniert haben oder ihr habt ihr das vergessen oder wie könnt ihr hättet doch auch genau das so, ne?
Da habe ich habe letztens mit einem Freund gesprochen, der zum allerersten Mal Star Trek überhaupt geguckt hat und zwar mit Discovery die ersten drei Folgen.
Ja.
Die ersten drei Folgen gesehen und hat mir dann gesagt, wow, was ist das denn für eine fantastische Serie? Also, nach diesen ersten drei Folgen.
Ja.
Vielleicht würde er irgendwann auch nochmal stolpern über bestimmte Sachen, die erzählt werden, aber diese ersten drei Folgen sind wirklich auch von der gesamten Opulenz, in der sie erzählt werden, von allem, was da dargestellt wird, wenn man so Kleinigkeiten wegnimmt, sind sie sehr, 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 sehr stark. Und ich weiß, dass das Fandom ganz, ganz stark darauf reagiert hat, gerade ältere Fans, die vielleicht manchmal auch so ein bisschen den Gatekeeper in sich haben, auch wenn sie es nicht so richtig zugeben wollen, haben darauf reagiert mit, wie sehen die Klingonen aus?
Klar.
Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass dann Leute sich selber das Seherlebnis kaputt gemacht haben, indem sie sich davon irgendwie dieses Seherlebnis haben verhageln lassen. Weil sie gesagt haben, okay, das sind nicht die Klingonen, die ich kenne und jetzt möchte ich das auch nicht mehr gut finden und dann finde ich das vielleicht auch nicht mehr gut.
Ja, und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Serie aus mancherlei Perspektive möglicherweise auch sehr modern wirkt. Ne? Wir haben den Tag noch nicht thematisiert, an dem wir diesen Podcast hier aufzeichnen und wollten ihn auch nicht thematisieren, aber es gab eine Wahl, die einiges verändert hat in dieser Welt und die aber auch nochmal zeigt, dass es auch noch viele Menschen gibt, die einfach anders, zumindest in Teilen anders denken und für die das vielleicht dann am Ende auch zu schnell gegangen ist, was in dieser Serie gezeigt wird. Was wiederum heißt, dass wir als Gesellschaft schneller werden müssen, dass wir vielleicht auch noch progressiver werden müssen und dass es am Ende noch mehr solcher Serien braucht, damit es halt, ne, nicht da irgendwo noch stecken bleibt auf der Hälfte der Strecke, weil, naja, so mutig war die Serie am Ende auch nicht, aber für Star Trek war sie wichtig und mutig und richtig. Punkt.
Meinst du denn, wir reden es uns schön?
Das überlege ich immer, wenn ich das lese und hinterfrage mich dann ja und diskutiere da auch mitunter mit den Leuten, weil dieses, und das ist ja das Verrückte, wir sind ja alle verbunden durch dieses Thema. Ne? Auch da kommen ja Menschen und sagen mit Leidenschaft ihre Meinung, auch wenn die in meinen Ohren vielleicht manchmal abfällig klingt und dann den Gipfel oftmals erreicht, wenn Leute sagen, das ist kein Star Trek. Und da bin ich dann ganz platt und sage, ja doch, es steht da drauf. Also es ist natürlich Star Trek, es mag nicht dein Star Trek sein. Und das ist auch absolut in Ordnung, dafür gibt's ja genug Serien, nicht allen muss alles gefallen. Aber diese Vehemenz, diese Härte und manchmal eben auch diese Ablehnung in dieser Schärfe, das ist was ich ganz überraschend finde und so aus dem Konsum jetzt am Ende ja doch nur einer Fernsehserie überhaupt nicht kenne und mit Blick auf Discovery eben auch überhaupt nicht teilen kann. Hm. Und du hast das gesagt und das gilt für die anderen Star Trek Serien wie auch für diese und die modernen. Die sind für mich immer verbunden mit der Zeit, mit dem Seherlebnis und sie sind am Ende viel mehr als das Paket dieser einzelnen Folgen, sondern sie sind alles gerade bei Discovery, wir haben es gesagt, wir säßen hier nicht ohne diese Serie. Discovery ist die Serie, bei der ich auf wundersame Weise relativ oft den Menschen, die da mitspielen, begegnet bin, deren Nummern ich im Telefonbuch habe und. Und das ist einfach verrückt und das spielt da natürlich alles irgendwie mit rein und ist auch Teil der Antwort, warum mir diese Serie so gefällt und warum ich jetzt immer sage, wenn jemand fragt, aus all diesen fast 1000 Star Trek Produktionen seit 1964, welche ist da deine Liebste? Natürlich Star Trek Discovery, welche denn sonst? Ja. Und das ist aber trotzdem was, wenn ich eben diese Meinungen höre oder das lese, wo ich denke, da wünsche ich mir einfach ein bisschen mehr Gelassenheit und mehr Gönnen in der Freude, vielleicht auch an Dingen, die einem selber nicht gefallen. Und Das zeigt aber ja am Ende, egal wo, es ist manchmal gar nicht so einfach. Vielleicht auch eben, weil man mit so großer Leidenschaft und so viel Eifer einer Sache verbunden ist, dass man natürlich für die nur das Beste will und unglücklich ist, wenn eben dieses Beste nach eigenem Empfinden nicht erreicht oder erfüllt ist.
Ich glaube, ein schöneres Schlusswort finden wir am Ende nicht. Deswegen würde ich es einfach mal so stehen lassen an der Stelle. So, wir dürfen uns aber noch mal ganz kurz mit der DVD-Box auseinandersetzen, die wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben, die wir hier auch rumliegen haben, weil wir sie nämlich netterweise zur Verfügung gestellt bekommen haben von Paramount Home Entertainment. Und wir beide mal reingeguckt. Du hast auch reingeguckt, Benjamin, irgendwann mal.
Ne? Ich habe sie gekauft und habe reingeguckt.
Ja. genau, und es ist halt so ein DVD-Dingsbums. Es gibt es als DVD-Version und als Blu-ray-Version und es sind sehr viele CDs. Ich finde es sehr interessant, dass es so wahnsinnig viele CDs gibt. Gerade bei der Blu-ray müsste das doch eigentlich gar nicht so sein. Ne? Ich finde ehrlich gesagt die Verpackung nicht so sexy. Also es ist ein etwas dünner Pappschuber und was ich immer nicht so mag, ist, wenn so DVDs übereinander irgendwo drin hängen. Aber der Inhalt ist ja ganz interessant. Vielleicht können wir noch ganz kurz darauf eingehen, was man, wenn man dieses CD-Package denn wohl kaufen wollen würde, bekommt. Natürlich die Serie dann erstmal in einigermaßen ordentlicher Qualität. Also man sieht schon den Unterschied, wenn man das als Blu-ray irgendwie auf dem Fernseher und einen ordentlichen Fernseher hat. Also wenn man den Unterschied dann haben möchte, im Gegensatz zu dem, was man so im Streaming bekommt. Ne?
Außerdem findet man quasi hinter fast jeder Episode oder hinter jeder Reihe von Episoden, die dann auf den einzelnen Blu-rays drauf sind, nochmal so ein paar Bonus-Features. Die werdet ihr jetzt kennen, wenn ihr vorher schon die DVDs zu den einzelnen Staffeln gekauft habt, weil das sind dieselben.
Ja.
Aber ich finde es immer ganz schön. Was mir meistens ganz gut gefällt, ist der Gag-Reel, der quasi immer wieder da drauf ist. Ne? Ein Gag-Reel zu mehreren Episoden. Im Prinzip sind das kleine Szenen, in denen irgendwie der Dreh schiefgelaufen ist und in denen dann, keine Ahnung, sie selber ins Gelächter ausbrechen oder in denen jemand irgendwie stolpert und gegen eine Tür läuft oder sowas. Das gefällt mir vor allen Dingen deswegen so, nicht weil diese Szenen so unglaublich witzig sind, sondern auch. Weil ich da immer das Gefühl habe, man sieht dann auch nochmal, wie diese SchauspielerInnen irgendwie sind, wenn sie aus der Rolle fallen.
Ja.
Weil in dem Moment fallen sie aus der Rolle. Und das gefällt mir total gut, weil man dann auch nochmal sieht, welche Kraft sie eigentlich brauchen, um in ihrer Rolle zu bleiben.
Hm. So. Wie oft versprichst du dich, wenn du so ein Take aufnimmst?
Versprechen gar nicht.
Gar nicht?
Nee.
Es geht dann eher so darum, mach mal ein bisschen mehr mit Gefühl. Anders.
Timing ist eher die Frage.
Ah, okay.
Also wortwörtlich die Geschwindigkeit. Versprechen ist gar nicht so das Ding.
Okay.
Nee, aber man muss gucken, dass die Wörter auf die Lippe kommen.
Das heißt, Gag Reels von dir würde sich gar nicht lohnen, zusammenzustellen.
Naja, er hatte jetzt ja zum Ende hin, sagt er manchmal ein paar kompliziertere Dinge. Ja. Aber da spricht man dann halt naturgemäß eher langsamer. Das kann man sich beim Synchron selten leisten. Nee, beim Synchron machen wir eigentlich nie Fehler.
Natürlich.
Das ist richtig.
Ja. Okay, das wollte ich hören, ja. Buch Benjamin Stöwe. Er ist ein Profi durch und durch.
Das mag ich übrigens auch sehr, sich übrigens nie. Das mag ich sehr, sehr gerne, wenn sie dann irgendwie diesen Techno-Babble machen müssen.
Ja.
Man merkt dann, dass sie natürlich überhaupt keine Ahnung haben, was sie da gerade reden. Und es gibt mehrfach den Moment in diesen Gag-Reels, wenn einer sagt, and there is another line.
Ja,
weil sie
schön.
Einfach vergessen haben, was sie da an dieser Stelle sagen möchten. Ja. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja.
Ich finde auch ganz schön diese Behind-the-Scenes-Geschichten, ne, die man dann, also ich habe die einzelnen DVD-Staffeln noch nicht gesehen, deswegen kannte ich das nicht und habe auch noch nicht alles gesehen, aber so dieses Behind-the-Scenes, was passiert, wie bauen sie irgendwie ein Bühnenbild auf, wie ganz am Anfang wird so ein bisschen so der Casting-Weg gezeigt, das finde ich auch echt ganz spannend, ne? Wie haben sie diese Figuren erarbeitet und solche Geschichten, und auch wenn es um Kostüme geht und also so dieses hinter den Kulissen, das ich habe, glaube ich, alles, wo wir eben bei Herr der Ringe waren, alle Specials, das sind, glaube ich, insgesamt 25 Tage Specials auf diesen DVD-Super-Editionen. Habe ich mit großer Begeisterung geguckt, auch bei jedem Kettenhemd noch. So geht es mir hier auch. Was ich aber auch wirklich spannend fand, ist das, worüber wir jetzt am Ende jetzt schon 37 Mal gesprochen haben, nämlich das, was jetzt auch wirklich neu ist an dieser Komplett-DVD-Staffel-Box, Nämlich dieser Roundtable am Ende, was quasi ein Zoom-Meeting ist, was sie mitgeschnitten haben, so, aber, genau. Ja.
Wir haben Sonequa Martin-Green, wir haben Alex Kurtzman, wir haben David Ajala, Blue DeBarrio, Doug Jones und Wilson Cruz.
Genau. Ja. Und sie sprechen halt so über ein paar Momente, sehen am Anfang auch und so.
Michelle Paradise. Ist auch dabei.
Ist sie?
Ja.
Sie kommt irgendwann mal vor, aber sie ist jetzt nicht dabei.
Das ist dabei.
Nicht, ne? Unter den 6 Personen, oder?
Sicher?
Findet's raus. Also ich würde jetzt auch sagen, nein.
Okay.
Ja, 2-1. Ja. Ja, ist es wahr oder hat er sich's ausgedacht, wenn ich jetzt diesen Knopf hätte? Ja.
Jonathan Frakes.
Auf jeden Fall, viele Menschen sprechen übereinander. und es gibt, also es dauert irgendwie eine Stunde, glaube ich, und es gibt echt sehr schöne Momente, sehr emotionale Momente, und sie lassen das alles nochmal so aus ihrer, eigentlich das, was wir gerade gemacht haben, nur aus der Perspektive von Menschen, die wirklich mit dabei gewesen sind. Und das finde ich tatsächlich, das hat schon einen gewissen Mehrwert. Das hat mir echt Spaß gemacht anzugucken.
Und auf meiner nächsten Party wird auf jeden Fall im Loop dieser diese Dia-Show mit den Art-Designs Produktion.
Ich glaube, es sind 40 Minuten Art-Designs, die wirklich toll, also ich würde mir, glaube ich, jedes ins Zimmer hängen. So. Ja. Ich weiß nicht genau, wer diese 40 Minuten durchguckt, außer bei dir auf der nächsten Party, aber 5 Minuten könnte ich mir sehr gut angucken. Ja. Vielleicht bald dann auch die nächsten 5, mal gucken. Ne? Und es gab noch irgendwas Drittes auf der DVD, ach so, die Kostüme.
Genau. Auch hier wieder eine Dia-Show, ja. Allerdings da teilweise dann noch ergänzt durch Szenen, in denen diese Kostüme dann auch getragen worden sind.
Ja. Ja, also falls ihr euch überlegen solltet, diese DVD-Box zu kaufen, es gibt sie jetzt zu kaufen, ich weiß gar nicht, wie teuer sie ist, auf jeden Fall seit dem 10. Oktober ist sie schon draußen.
Benjamin weiß, wie teuer sie ist.
Ich meine, ich habe 76 Euro bezahlt.
Ja. Für die Blu-ray.
Ja.
Ja, gibt es als Blu-ray und als DVD Edition, genau, und die Vorteile kennt ihr. Und wenn ihr die Serie gucken wollt, dann wisst ihr, wo ihr sie bekommt, ja.
Ihr könnt sie auch bei uns bekommen.
Ah ja, da war noch was. Ja, ihr müsst nicht zwangsläufig jetzt Geld ausgeben. Wir schenken einfach jedem von euch.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Nein, wir haben für euch hier eine Box Blu-rays und eine Box mit DVDs. Und die könntet ihr haben. Wir haben uns ein ganz tolles Gewinnspiel ausgedacht, ne? Ja. Dürfen wir ein Gewinnspiel sagen? Oder muss man auch schon sagen, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, der Rechtsweg ist
ausgeschlossen? Der Rechtsweg ist auf jeden Fall ausgeschlossen, ja. Egal was wir jetzt gleich überhaupt. aber wir haben tatsächlich eine schöne Idee gehabt, denn Benjamin, du hast auch schon mal sowas verlost und du hast eine sehr, sehr schöne Frage gestellt, auf die man dann eine Antwort geben musste.
Ja. Ja? Genau. Und ihr habt euch überlegt, heute geben wir eine Antwort vor.
Genau.
Und fragen nach der Frage.
Richtig, ja. Genau. Die Antwort, liebe Leute, ist Star Trek Discovery.
Und jetzt kommt eure Frage.
Schreibt ihr also als Kommentar auf unserem Blog unter diese Folge oder bei Instagram, sage ich jetzt einfach mal, schreibt ihr da auch gerne als Kommentar unter diesen Post zu unserer Folge.
Und die ersten beiden richtigen Antworten gewinnen.
Fragen, Antworten,
ja. Heißt das dann nicht Antworten auch bei Jeopardy?
Nee,
das
heißt dann Fragen. Es sind Fragen.
Ja, es sind da Fragen, aber es sind ja eigentlich die Antworten dann. Also
Fragen.
Man fragt ja mit einer Antwort.
Fragen und dann mit ist die Frage mit ja die Antwort auf sie. Konflikt. Ja. wann lösen wir auf? Weil wir ziehen unter allen Leuten, die sowas gemacht haben.
Im ersten Adventskalender.
Im ersten Adventskalender natürlich. Am 1.12. werdet ihr quasi dann benachrichtigt, wenn ihr unter den Gewinnern seid. Bis zum 1.12. dürft ihr also kommentieren. Also bis zum 31.11., wenn es die denn gibt. Ich glaube, es gibt die nicht. 30.11.
Das ist korrekt. Man lernt nie aus, wenn man auf diesem Planeten ist. Man lernt nie aus. Das ist echt so. Als kleinen Abschluss darfst du uns jetzt noch mal kurz den Moment erzählen, wie du dann am Ende Wilson Cruz leibhaftig getroffen hast, weil ich finde, es ist ein so schöner Moment, bei dem er auch, du hast uns mitgenommen quasi. Ja. Ja.
Wart ihr da dabei?
Ich weiß gar nicht, ob wir genau bei dem dabei
2019?
Waren.
2019?
Also waren wir im Raum oder haben wir das?
Wir waren im Raum.
Ja. Ah, stimmt, ja, wir waren im Raum. Jetzt erinnere ich mich auch wieder. Ja.
Oh, das war so ein persönlicher Moment, dachte ich.
Ja. Nee, so Backstage waren wir nicht im Raum. Wir waren ja, okay.
Ja, okay. Erzähl doch einfach. Es gab also mehrere Momente, ja. Erzähl uns doch mal einen Moment, den du uns erzählen möchtest.
Wilson ist ein ganz fantastischer Mensch und Star Trek-Fan, so wie wir. Und als ich aus dem Synchronstudio kam und die Figur gerade gestorben war, war ich ein bisschen aufgeregt und dachte, mit wem kann ich jetzt darüber reden? Und konnte ich natürlich mit niemandem außer den Anwesenden und eben Wilson Cruz. Jetzt auch nicht direkt und offensichtlich, aber schon so natürlich, dass er verstand, worauf ich hinaus wollte. Und ich habe ihm geschrieben, dass ich gerade die neue Folge synchronisiert habe und schon ein bisschen traurig bin. Und dann hat er geantwortet und wir hatten über Facebook Kontakt.
Also er wusstet voneinander schon.
Wir so. Wussten.
Aber er hatte euch noch nie gesehen.
Wir wussten voneinander und dann hat er geantwortet, sei nicht traurig, warte ab. Und dann hat sich das ja alles ganz, ganz gut entwickelt. Und was in der Synchronbranche wirklich eher selten bis nie passiert, ist tatsächlich, dass sich die Menschen, die da einander irgendwie in dieser stimmlichen Verbindung befinden, begegnen. Und das ist dann aber 2019 avisiert worden auf der damaligen FedCon. Und Wilson Cruz und Anson Mount und Ethan Peck und Shahzad Latif waren alle angekündigt als die Stars von Star Trek Discovery. Und auch ich bin eingeladen worden zu dieser Convention und kam dann an diesem Freitag im Juni nach Bonn. Und Anson Mount und Shahzad Latif und Ethan Peck waren auch alle da. Der Einzige, der nicht da war, war eben Wilson Cruz, der nämlich seinen Flug aus New York verpasst hatte. Und das führte zu der ersten sehr kuriosen Situation, dass am Ende dieser Opening Ceremony wir hinter der Bühne standen. Anson Mount, Ethan Peck, Shahzad Latif und ich. Und wir waren die einzigen vier hinter der Bühne. Und es gab so ein Line-up und ich habe das fotografiert, weil ich das alles in einer Steigerung des Absurden bemerkenswert fand, dass niemand auf die Idee kam zu sagen, Benjamin, jetzt ist er der Wilson nicht da, komm mal da weg. Lass mal hier die Leute da alleine auf die Bühne gehen. Und dann kam noch irgendjemand nach hinten gerannt und sagte zu Anson, you know what it means that you're the last, you're the headliner. Und naja, und dann standen wir da zu viert. Und dann habe ich gesagt, also wundert euch nicht, offensichtlich wurde Wilson Cruz als Name vor meinem auf diesem Line-up gestrichen und niemand hat irgendwie meine Anwesenheit dort in Frage gestellt. Und dann setzte die Discovery-Musik ein und ich sagte noch, also ich weiß nicht, ob dir das interessiert, aber hab gesagt, wundert euch nicht, ich synchronisiere ihn, auch wenn er jetzt nicht da ist. Und dann bin ich tatsächlich ja als erster von diesen Discovery-Leuten da unter der Titelmusik von Discovery. Und ihr erinnert euch an den Beginn unserer Runde hier, die ich zuerst in diesem stillen kleinen Synchronstudio unter größter Verschwiegenheit gehört hatte, in ein absolutes Kontrastprogramm gestolpert, in diesen riesigen Saal im Maritim mit irgendwie 3000 Leuten und der größten Tonanlage, die man sich denken kann und einem wummernden Bass, der dieses Discovery-Thema wirklich ausgespielt und körperlich erfahrbar gemacht hat. Und wenn man da auf die Bühne geht, dann spürt man einfach den Bass dieses Titelthemas und irgendwie auch diesen ganzen Applaus im Körper und dann steht man da plötzlich und angekündigt von Laurie Dungy ohne Wilson Cruz war ich dann der Erste, der da auf die Bühne kommen durfte und dann stellte sich aber heraus, dass das eine ganz gute Rampe war zu diesem unglaublichen Wochenende im Juni 2019, zu dem, was in diesem Moment noch nicht klar war, aber sich dann ja übers Wochenende bewahrheitete, Wilson Cruz einfach einen neuen Flieger genommen hat und dann, ich glaube, irgendwie über Warschau oder irgendwie abenteuerlichst jedenfalls nach Bonn noch kam. Und dann waren wir da plötzlich. Und das ist wirklich ein sehr kurioser Moment, weil nun kann man sagen, was verbindet euch am Ende eigentlich? Nicht viel am Ende, aber eben doch eine ganze Menge in der gemeinsamen Geschichte und in eben dieser gemeinsamen Figur. Und Wilson war nicht nur als Mensch bei Facebook und im Chat fantastisch, sondern auch an diesem Wochenende schlawenzelte der dann ja die ganze Zeit da irgendwie rum. Und
mit sehr viel Energie.
Mit sehr viel Energie und kam bei mir vorbei. Ich hatte da einen Stand und irgendwann ergab sich dann der Moment und das ist, glaube ich, das, was du meinst, indem wir dann inspiriert durch die Menschen von der Convention verabredet haben, dass wir einmal einmal da live synchronisieren.
Zusammen auf der Bühne
stehen. Zusammen auf der Bühne. Und das hat ganz wunderbar funktioniert. Synchron lebt ja so ein bisschen davon, dass man einen guten Blick auf den Mund hat. Mhm. Das, was die im Maritim haben, ist halt so eine Saalkamera. Die hängt ganz, ganz hinten. In der Natur der Sache liegt es dann, dass man die Bühne schon nur sehr, sehr klein sieht. Von Wilson selbst war dann sein Körper zu sehen, aber nicht ansatzweise sein Mund. Aber wir haben über Handzeichen verabredet, dass wenn er die Hand hebt, ich anfange zu sprechen. Und auf wunderbare Weise, weil der einfach auch unbestritten ein fantastisches Rhythmusgefühl hat, hat das wunderbar funktioniert, dass er genau das mitgesprochen hat, was ich dann gesagt habe und im richtigen Moment fertig war. Und dass er ein wirklich großartiger und aber auch sehr großzügiger Mensch ist, zeigt sich für mich. Und das ist wirklich, glaube ich, der Star Trek-Moment meines Lebens. Diese Situation auf der Bühne, aber eben auch sein ganzes Wesen. Weil dann hat er irgendwann gesagt, als der deutsche Text vorbei war, bitte heißt auch hier den Benjamin herzlich willkommen. Und dann hat er nicht etwa gesagt, meine deutsche Stimme, sondern er hat gesagt, den deutschen Dr. Hugh Corbin. Und das war irre. Hm. Und ja, dass wir seitdem so ein bisschen dynamisch in Kontakt sind, ist unglaublich. Eben wenn man als Fan diese Serie eigentlich nur aus dem Fernsehen kennt und nie in der Erwartung das geguckt hat, da mal auf irgendeine Weise, in irgendeiner Form beteiligt zu sein.
Der deutsche Hugh Corbin, Benjamin Stöwe.
Vielen Dank, dass du hier gewesen bist.
Heute ein bisschen heiser. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, aber irgendwie heute alles. Das weißt du auch nicht. Das ist... der sprachlose Tag heute. Mit vielen schönen Worten haben wir ihn gefüllt. Ich bedanke mich sehr und wir freuen uns, wenn du uns irgendwann wieder besuchen wirst hier. Dann vielleicht zum Gastauftritt von Hugh Calber in der neuen Academy-Serie oder wo auch immer er wohl auftauchen mag. Danke dir.
Danke euch.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.